dass die Leute in langen Beziehungen die Neugier füreinander verlieren. Und zwar nicht, weil sie böse sind oder unhöflich, sondern man glaubt einfach, dass man den anderen besser kennt, als man es wirklich tut.
Vielleicht ist ja im Laufe des bisherigen Lebens auch vieles verloren gegangen, auch an Konzentration auf Gespräche. Vielleicht hast du auch schlechte Angewohnheiten dir unbewusst antrainiert beim Zuhören. Und je bewusster du dir das machst, umso besser. Ne?
So diese Sätze wie, du hörst mir gar nicht zu, lass mich mal ausreden, das habe ich nicht gesagt. Das sind ja, glaube ich, alles so Sätze, die wir kennen in Liebesbeziehungen. Du hast dann wirklich das Gefühl, ey, hier stimmt vielleicht was mit dem Zuhören nicht.
Also reden ist Silber, zuhören ist Gold. Und wer zuhört, schweigt ja auch. Und ja, man kann das wirklich in Beziehung setzen.
Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
Leon,
Atze.
Bist du in Hamburg?
Hello.
Ich bin gerade in Hamburg.
Ich bin leider nicht in Hamburg. Wir haben uns lange nicht gesehen. Zu lange.
Ey, das fällt mir auf. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt so möglichst unromantisch ausdrücke. Das geht nicht.
I miss you, baby. Ja, wir müssen bald wieder zusammenkommen. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass wir gerade viel unterwegs sind.
Ja, du bist für...
Trete ich dir zu nahe, wenn ich sage, du privat und ich beruflich?
Nee, im Gegenteil. Du trittst du dir zu nahe, würde ich sagen.
Ja, wahrscheinlich das.
Und du hast mich heute Morgen auf Instagram schon einen Muggel genannt. Das Tolle ist wirklich, und daran merkt man, dass wirklich ein, zwei Jährchen zwischen uns liegen, dass ich erstmal googeln musste, was das ist.
Ja, das ist dann natürlich enttäuschend, dass dir dieser Teil der zentralen Popkultur unserer Zeit fehlt. Ich habe Harry Potter getroffen. So sage ich das. Ich muss dir da gleich auch noch was gestehen. Es gab einen sehr awkward Moment in meinem Leben in den letzten Tagen.
Ja.
Und ich hadere noch mit mir selber, wie sehr ich mich dafür schämen muss. Und der hat mit Harry Potter zu tun, beziehungsweise Daniel Radcliffe, also dem in Anführungsstrichen echten Harry Potter oder unecht, wie man es nimmt. Für mich war eigentlich immer der Harry Potter von den deutschen Buchcovern, so wie Harry Potter aussieht, weil ich natürlich als Kind damit groß geworden bin, bis dann diese Szene kam, du erinnerst dich, als ich in der Geolino zum ersten Mal Harry, Ron und meine große liebe Hermine gesehen habe. Und ab da hat dieser Film Harry Potter, diesen gemalten Harry Potter, in meinem Kopf so ein bisschen zum Unechten gemacht, was eigentlich schade ist, weil ich fand den gemalten deutschen Harry Potter der war für mich viel mehr Harry Potter.
Aber ich glaube, es geht allen so, dass der Film Harry Potter sich so festgesetzt hat als Bild, oder?
Ja. Ja, und jetzt stell dir vor, du triffst den in echt. Aber das erzähle ich dir gleich. Erstmal muss ich natürlich begrüßen.
Du bist in New York,
so viel Manier. Muss man sagen. Ich sitze in New York. Ich sitze in New York und muss jetzt erstmal aber dich fragen, mein lieber Freund, wie ist denn dein Gefühl heute?
Ach, so ein bisschen hektisch, weil ich alles wieder zusammensuche. Nur 2 Tage in Hamburg und du kennst ja diesen Moment, ganz egal, ob zwischen Urlaub oder Tour, dass man genau in diesen 2 Tagen auch wirklich alles erledigen muss, wo man dachte, naja, komm, da habe ich ja Zeit. Und dann muss das noch und dann muss der Klempner noch und dann musst du das noch einkaufen und dann hast du kein Deo mehr und das noch vorbereiten. Dann gab es jede Menge Rechnungen und das muss alles bezahlt werden. Aber ansonsten hervorragend. Also ein tolles.
Du reist tolles durch Europa im Zug?
Ja, mit dem Zug bisher. Meine Schultern sehen aus wie die von irgendwelchen Leistungsschwimmern, weil ich auf jedem Bahnhof, und da ist echt der Knackpunkt, so viel Gepäck durch die Gegend geschleppt habe. Du weißt ja, meine Freundin ist sehr modebewusst. Den Rest kann man sich denken.
Ja.
Und zu allem Überfluss habe ich mal wieder meinen Rucksack mit meinem ganzen Leben drin, inklusive Laptop, Bargeld, weil wenn man lange unterwegs ist, braucht man ja auch mal Bargeld. Alle Karten, selbst die Bootsführerscheine und Impfpässe, alles da drin habe ich in Antwerpen auf dem Bahnhof stehen lassen und habe alles zurückbekommen. Als ich dann endlich wieder
verloren mal wieder.
Ja, ich habe.
Hast du ein AirTag drin? Bei mir ist mittlerweile an allem ein AirTag.
Das muss jetzt kommen, wirklich. Obwohl.
Das muss kommen.
Ich weiß nicht, wie es zustande kam. Wir waren schon in Rotterdam, dann wieder zurück nach Antwerpen und ich frage die Frau am Kiosk und sie konnte sich sofort an alles erinnern. Ja, dieser volle Rucksack, ja, den hat die Security mitgenommen. Die dann wiederum verwiesen hat an die Polizei, dann Polizeiwache, Bahnhof Antwerpen sieht ungefähr aus wie das große Opernhaus in Mailand. Ja. Nur vielleicht luxuriöser. Und da auf der Polizeiwache hieß es sofort, ja, jetzt beruhigen Sie sich doch mal, da ist doch alles hier, liegt doch, die ganzen Karten lagen schon da. Und mir wurde erstmal ein Kaffee angeboten und das war alles so entspannt, dass ich mich fast gefreut habe, dass ich ihn vergessen habe. Hat sie jetzt.
Ach, schön.
Nee, und wenn du mich, ist doch echt schön. Wenn du mich jetzt fragst, morgen früh geht's nach Mallorca aufs Boot und dann ist ja wieder Ruhe, das weiß ich ja. Dann noch einmal Schlepperei da im Hafen, schweißüberströmt auf den Anleger und dann alle Sachen aufs Boot und dann ist ja wieder 2 Wochen absolute Ruhe angesagt.
Nee, so nach 2 Tagen Arbeit muss man mal ausspannen. Warst du denn als Kind auch so? Ich habe ja als Kind auch schon immer alles verloren. Ja, ich erinnere mich sehr einschneidend, dass ich bei der Pfadfinder, was war das? Im Sommerlager, auf dem Weg zum Sommerlager hieß das.
Ja.
Waren wir in so einem Zug und ich hing plötzlich schräg in diesem Gang, weil ich immer wirklich alles verloren habe, mit so einer kleinen Paketkordel mir meinen Schlafsack an meinem Handgelenk festgebunden hatte. Und jetzt lag der aber irgendwie, weil ihn einer von den Leitern schon oben in diese Gepäckablage reingelegt hat, schon da oben drin und ich hing wie der letzte Depp an diesem 2 Meter langen Paketband an meinem eigenen Schlafsack fest, irgendwie links noch die Isomatte festgebunden. Ich habe alles verloren als Kind, alles.
Aber was ist es? Das habe ich mal wieder zum Anlass genommen, darüber nachzudenken. Warum habe ich in meinem Leben immer alles verschlört und vergessen? Es sind zu viele Sachen so wichtig in dem Moment. Nur das eben nicht, ne?
Ja, aber AirTags haben wirklich mein Leben verändert. Also ich kann alles orten damit jetzt. Ich habe in jeder Tasche einen. Selbst in mein Portemonnaie, ich habe so ein ganz kleines Portemonnaie, habe ich einen reingestopft. Ich habe sogar einen an meinem Fahrrad gehabt, in der Hoffnung, dass wenn mir das geklaut wird an so einem versteckten Ort, dass ich das natürlich wiederfinde. Jetzt wurde es mir geklaut und ich bekam sofort eine Meldung auf dem Handy, AirTag deaktiviert oder AirTag gelöscht oder sowas. Das heißt, die Schweine haben den gefunden. Und dann hat mir hier einer der Kameramänner, mit denen ich gerade drehe, gesagt, die haben eine Piepsfunktion, damit du die nicht irgendwie in die Tasche tust und den dann stalken kannst. Und die piepsen dann wohl irgendwie, wenn die sich in der Nähe von einem Handy befinden, das nicht mit denen gekoppelt ist. Und das heißt, beim nächsten Mal musst du diese Piepsfunktion am AirTag kaputt machen, wenn du damit dein Fahrrad schützen möchtest. Und das werde ich tun.
Ach so, okay. Und du sagst mir dann, wie es geht und dann mache ich das halt auch.
Ich sag dir, ich melde mich bei dir. Ja, ich bin in New York hier und sitze im Kleiderschrank vom Hotel. Und es ist der letzte Tag meines Aufenthalts. Wir haben hier 10 Tage gedreht für Terra X, fürs ZDF. Und ich bin ehrlich, mein Gefühl ist wirklich überwältigt. Und zwar wirklich auch in dem, das Wort ist ja ein bisschen vielseitig, ne? Mhm. Ist in jede Richtung. Also es war atemberaubend, was ich hier alles gesehen habe. Harry Potter sage ich dir gleich, aber auch überwältigt von zu viele hohe Gebäude, so viele Reize, so viele Menschen, so
ja. Überwältigt also, auch im Sinne von zu viel.
Ja, platt gemacht.
Ja.
Platt gemacht. Also ich habe ganz tolle Forscherinnen und Forscher getroffen. Ich habe eine Rapperin, Breakdancerin getroffen, die in der Bronx groß geworden ist, La Rocca. Und ach, die hat auch so spannende Sachen erzählt. Aber schlussendlich, wir waren jetzt, glaube ich, knapp 10 Tage hier. 8 Tage gedreht. Ich muss dir nicht erzählen, was Drehtag bedeutet. Ich bin überwältigt. Und im Positiven halt, weil... Ja, es ist einfach auch Wahnsinn, was so eine Stadt, finde ich, einem an Vielfalt gibt. Und für mich so das Schönste war eigentlich wirklich zu sehen, wie selbstverständlich hier Vielfalt gelebt wird. Natürlich gibt es soziale Ungleichheit und auch viel so an, ich sag's mal, Schichten, die dir irgendwie sichtbar werden, ne? Aber wenn du hier in einem anderen Outfit über die Straße läufst als in Anführungsstrichen normal, dann musst du dich in New York fragen, wo ist das normal? Also du stellst mal fest, du kannst es nur mit deinen deutschen, so mit meinen Münsterstandards kann ich abgleichen. Ey, der sieht ja nicht normal aus für Münsterverhältnisse, aber für New York ist alles normal. Und das war so, das fand ich echt schön, wie auch vieles andere, aber ich bin platt. Ich bin jetzt hier fertig.
Dann muss ich ein paar Basics noch abfragen. Und zwar, magst du New York? Bist du New York-Fan, Freund?
Also grundsätzlich ja, weil vieles hier einfach wirklich atemberaubend und du das Gefühl hast, du würdest hier, alles ist hier möglich, so sage ich es mal. Ja. Ne? Wenn du jetzt irgendwie einen ganz speziellen Laden suchst, wirst du den, wenn auf der Welt, dann hier finden. Wenn du hier am Dienstagabend auf eine Party gehen möchtest, die um 16 Uhr anfängt und daraus besteht, dass man irgendwie auf einem Dalmatiner einreitet und verkleidet ist in einem Barockkleid, wirst du sowas finden. Das fasziniert mich schon, aber ich muss andersrum sagen, ich vermisse den Aasee.
Also du hättest jetzt zwischendurch auch mal wieder gerne 3 Nummern kleiner.
Ja. Auch 10 Nummern
und kleiner. Und auch die Ruhe. Ja. Und ist das zu vergleichen mit den Tagen in Istanbul?
Nein. Mhm. komischerweise nicht. Also Istanbul und Paris waren ja die zwei anderen großen Städte, wo ich dieses Jahr, gut, ich war auch noch in anderen deutschen großen Städten. Aber, ach so, ich war ja auch noch in Vietnam. Oh Gott, ja, dieses Jahr ist irgendwie wild. Ich bin auch, glaube ich, deswegen von New York besonders überwältigt, weil ich einfach, mein Maß ist voll an Reisen und,
ja,
und,
ja. Ja. Das ist natürlich, darf man sich eigentlich so als Frager nicht entgehen lassen, wenn ich hier mal bei dir aktiv zuhöre. Diesen Moment, wo man wirklich dann auch von irgendwas die Schnauze voll hat. Weil so in einer Woche wird schon wieder anders sein. Da wirst du,
ja,
dein Gehirn wird die Sachen, die nicht so toll waren, wahrscheinlich etwas hinten verstecken. Du sagst, ja, war schon toll. Ne? Ja, dann lass mich bitte nochmal fragen, also, weil du ja dieses Jahr schon viel unterwegs warst. Gibt es so einen Moment, wo du nach Hause willst? Also jetzt im Moment haben wir es ja bei dir, das haben wir ja rausgehört. Aber so an anderen Orten war es auch immer so, dass es dann den Moment gab, wo du gesagt hast, jetzt will ich nach Hause. Oder gab es eben auch den Moment, wo du gesagt hast, ach, ich will noch gar nicht, ich möchte noch bleiben. Und wo war das?
Also wenn, dann war das wieder in Südfrankreich jetzt, als wir, ja, im Urlaub waren. Ja. Ne? Im Übrigen die mit Abstand kleinste Stadt, wo ich dieses Jahr war. Ich glaube, wir haben nachgeguckt, 3000 Leute wohnen da, also wirklich, ja, eher Dorf. Und da dachte ich so, ach, da hätte ich jetzt auch noch ein paar Tage bleiben können. Aber ansonsten, ich muss jetzt überschlagen, aber ich würde schätzen, dass ich dieses Jahr auf wahrscheinlich 200 und mehr Nächte weg von zu Hause komme.
Ui. Das ist,
und das viel, ist, ja, das ist too much. Ja. Da gibt's einfach nichts. Da geht dabei beißt die Maus keinen Faden ab, weil ich auch sage, es ist ja Teil meiner Arbeit. Das heißt, ich fahre jetzt nicht nur in, wenn wir jetzt irgendwo drehen, in eine Stadt, um dann zu sagen, ich will jetzt Erfurt kennenlernen oder Paris. Natürlich will ich das auch, aber ich bin da ja auch mit einem Auftrag so gesehen. Ne? Das heißt, ich kann jetzt nicht dahin fahren und sagen, ich will jetzt nachher für mich das meiste aus dieser Reise rausgeholt haben, sondern ich denke mir, wenn wir zum Beispiel eine Reportage darüber drehen oder ich für eine Show irgendwo hinkomme, dann macht man das ja auch mit einer Mission dahinter. Und dann ist es für mich auch völlig okay, dass ich sage, ich muss jetzt da nicht meinen Paris-Touri-Aufenthalt abhaken.
Ja, ja.
Aber ich glaube einfach, das war für mich jetzt auch nochmal so, dass sich das gerade in mir immer mehr rauskristallisiert. Ich muss wieder schreiben. Ich muss, ja, wenn das A4-Blätter sind, auf die ich mir einfach Notizen mache, ja, was hast, ja, du erlebt, was hat die Rapperin aus der Bronx nochmal genau gesagt, dass du einfach deinem Kopf so ein bisschen Zeit gibst, mitzudenken und auch zu verarbeiten und auch sacken zu lassen, weil sonst, finde ich, bekommt das so eine Oberflächlichkeit, ne? Und das ist halt gerade so, dass ich das Gefühl habe, ich muss jetzt mal nach Münster, ja, an, ja, Aasee oder noch an abgelegeneren Ort in die Rieselfelder und da einfach lang spazieren und mal sacken lassen.
Und triggert dich das Moment für Texte zum Thema Psychologie oder zu Themen, die du benutzen willst für ein Buch oder für, ja, die Bühne?
Ja, ja, ja. Ja, ich, total. Das ist wiederum der riesenhafte Vorteil an Inspiration. Ja. Fehlt's dann nicht.
Und was wäre die Überschrift?
Ich sauge auf. Ja, ich weiß nicht, ob ich die schon verraten darf.
Ach so, okay,
also pass,
gut,
auf, ich war hier in ganz vielen Buchläden. Mhm. Das ist für mich übrigens, egal wo ich bin, immer so ein Ort, wo man mal fliehen kann.
Ja.
Ich bin so dankbar, dass in diesen gleichgemachten deutschen Innenstädten, wo ein gleicher Zara neben dem gleichen Icos Vaporizer Shop neben dem gleichen Goldankauf steht, dass es Buchhandlungen noch gibt. Ne? Und von mir aus auch die Ketten, kein Problem.
Ja.
Aber alleine, was Bücher für eine Akustik in einem Raum machen, ja, und sich dann, ja, da hinsetzen und mal ein bisschen reinblättern, das habe ich hier natürlich auch sehr genossen, weil es gibt nirgendwo in Deutschland solche Buchhandlungen, die so viel Auswahl an wissenschaftlichen oder ja eher populärwissenschaftlichen Büchern haben,
ja,
zum Thema Psychologie in Englisch. Und wenn du die Deutschen haben willst, dann hängst du eigentlich immer hinten dran.
Ja, ja.
Und das ist dann so für mich, wo viel, viel, viel Inspiration entsteht. Gar nicht immer nur aus den Büchern, sondern manchmal alleine auch von diesem, du setzt dich dann dahin und hattest gerade ein heftiges Gespräch. Ich habe hier so den Direktor eines Klimaforschungsinstituts von der, ja, Columbia University kennengelernt.
Ja.
Und was der erzählt hat, wie die in New York versuchen mit so Korallenriffen, denen die beim Wachsen helfen vor der Stadt, sich gegen Superfluten und so Riesenwellen zu schützen. Also mit so natürlichen Wellenbrechern zum Beispiel. Und wie der auch erklärt hat, wie die Menschen mitnehmen in den Vierteln, um die Community nicht zu verlieren, wo ich manchmal, ja, das Gefühl habe, das ist bei uns in Deutschland so der Stand. Ne? Keiner sagt, ey, wir müssen die Community mitnehmen, wenn es um Klimaschutz geht, sondern du hast das Gefühl, es kommen Vorgaben von oben und dann eskaliert die Gesellschaft. Das sind so interessante Gespräche und Momente. Da musst du dann mal in den Buchladen und sacken lassen. Und, ja, rein stehen, ja, dann ganz viele Gedanken für Edits in meinem Programm, für ein neues Buch, für noch ein neues Buch, für noch ein neues Buch und irgendwann muss dann aber auch nach Münster und hinsetzen und das schreiben.
Dann noch ganz profan hinten dran gefragt, freust du dich auf dein eigenes Bett?
Ja, also, ich freue mich vor allem auf mein eigenes Kissen. Normalerweise reise ich, ja, überall mit eigenem Kissen hin. Ja. Das ist ein bisschen, ja, nerdig, wenn du an der Rezeption stehst, aber hier war jetzt, ich versuch so wenig Gepäck wie möglich mitzunehmen, damit zumindest was noch irgendwie geht an Fußabdruck, hier CO2-Fußabdruck reduziert wird. Ich weiß, es ist vielleicht albern, dass ich jetzt auf das Kissen verzichtet habe, aber ich habe wirklich so wenig wie möglich dabei und habe kein Kissen mitgenommen. Und ja, dann habe ich hier auf so eine Art Stein geschlafen und das war unangenehm. Da freue ich mich drauf. Ich freue mich drauf, meine Zahnbürste wieder in meinem eigenen Zahnputzbecher stehen zu haben. Ja, ja. So ganz alberne Kleinigkeiten. Ja.
Verrückt, ne? Ja. Was das mit einem machen kann, an welche Grenzen man auch stößt.
Ja, safe.
Und auch dieser Moment, wo man sich dann selber beobachtet. Was macht das hier gerade mit mir? Ja, interessant. Sehr, sehr interessant.
Ja. Oh Mann. Ja, ja, ja. Aber ich, also du, gut, dass du fragst, wie das mit den Themen so ist. Ich lese und sammle ganz viel. Und eine Sache, da habe ich dich ja sofort hier angetextet, die ist heute auch unser Thema geworden, weil ich in einer sehr kleinen, total süßen Buchhandlung in Soho, also im unteren Zipfel von Manhattan, auf dieses Buch gestoßen bin, das da heißt You Are Not Listening von Kate Murphy. Das ist eine Wissenschaftsjournalistin für die New York Times, für den Economist und so weiter. Ja. Und alleine der Titel You Are Not Listening, der machte schon was mit mir.
Ja, ja.
Dann habe ich angefangen reinzulesen und merkte sofort, okay, perfekt, perfekt für uns beide.
Ja, du hast mir das ja heute Morgen geschrieben.
Ja.
Und mein erster Gedanke war, ey, wie geil ist das denn? Aber wie haben wir es geschafft, da nicht drüber zu stolpern in 4 Jahren?
Verstehe ich auch nicht. Das verstehe ich auch nicht. Umso besser, dass wir das heute machen. Ich würde sagen, ich erzähle das mit Harry Potter zum Schluss. Wir gehen jetzt mal rein ins Thema, weil es so, so schön ist. Die Kunst des guten Zuhörens. Wie funktioniert das? Und was ich heute beitrage, das wird sehr, sehr viel aus diesem Buch sein. Das gibt's halt leider, soweit ich weiß, nur auf Englisch. Wer möchte, kann sich da aber reinwurschteln, würde ich sagen. Man kommt schon mit akzeptablen Englisch-Skills durch. Wir werden das natürlich wie immer aufbereiten in unserer Manier. Und mich interessiert vor allem auch, was du sagst, weil das Ganze beginnt so ein bisschen mit einer Frage, die ich mir noch so gar nicht so gestellt habe. Also pass auf, wenn du dir jetzt unser Leben so vorstellst, dann habe ich das Gefühl, ganz, ganz viel ist wichtig, wenn es ums Reden geht. Ja, du wirst als Professorin danach bewertet, wie gut deine Vorlesungen sind.
Ja.
Wenn du einen TED-Talk hast, dann kriegst du den Applaus. Es gibt irgendwie Debattierkurse, wo man das Reden übt. Kinder bzw. Jugendliche spätestens müssen dann in der Schule Vorträge in Form von Referaten lernen.
Ja.
So, aber hast du jemals von einem Zuhörkurs gehört?
Nein.
Und wenn du jetzt auf unsere Welt guckst, und das beschreibt die Autorin wunderschön, dann sagt die, wir sind in so einem Dialog der Tauben. Wir hören uns nicht zu. Es geht so oberflächlich um so viele Themen, aber dass man zuhört in dieser Welt, wo das Rausschreien, wo deine Meinung kundtun, wo Klicks für deinen Beitrag bekommen so wichtig ist, da ist das Zuhören irgendwie total hinten runtergefallen. Und alleine mit diesem Gedanken war ich natürlich schon angefixt und dachte, das müssen wir besprechen, weil ich habe tatsächlich auch das Gefühl, dass viel mehr so der Wert darauf gelegt wird, auf das, was du projizierst und nicht auf das, was du absorbierst. Also zuhören, verstehen wollen, wird total hinten angestellt zum Reden.
Ja, ich finde, es ist ein Thema, was einen auch beunruhigt. Jetzt, seit heute Morgen bin ich schon richtig in Wallung und denke drüber nach. Man ertappt sich, wenn man drüber nachdenkt, ja dabei, dass man da und da vielleicht gar nicht richtig zugehört hat, dass man nicht rausgehört hat, was dahinter steckt, weil man vielleicht schon direkt wieder dazwischen geredet hat oder versucht hat, mit einer Lösung zu kommen, die gut gemeint war, aber dann doch eben dieses richtige Zuhören verhindert hat. Also ich finde, wir alle sind damit den ganzen Tag beschäftigt. Und komischerweise hatten wir vor ein paar Tagen noch genau diesen Fall, dass ein Freund von uns über eine sehr bekannte, sehr prominente Freundin von uns gesagt hat, ja, guck dir mal die Internetseite an, wie stellt die sich denn da? Und dann waren wir zu Hause und dann habe ich gesagt, warum sagt er uns das? Es muss ja irgendwas, wir haben irgendwas überhört. Wir müssen feststellen, warum der das überhaupt zu uns gesagt hat. Und als du dann heute Morgen mit dem Thema kamst, da habe ich gedacht, ja klar, ich habe wahrscheinlich so viele Möglichkeiten allein in den letzten 2 Wochen ausgelassen, nochmal intensiver und aktiver zuzuhören, sodass mir viele Informationen einfach fehlen. Und das beunruhigt mich, ja, gebe ich gerne zu.
Verstehe ich total und fühle ich auch und war dann auch entsprechend abgeholt, weil das ich fand erstmal 2 Fragen ganz schön sind. Wann hast du das letzte Mal jemandem so wirklich zugehört? Ja.
So wirklich, ja. Also das gilt jetzt für alle, die sich gerade eben oder die gerade von diesem Thema erreicht werden. Das ist schon was uns alle angeht. Und
also könntest du das von dir sagen? Also hast du sowas, wo du sagst?
Na, ich, wie so viele, sage ich dann gern mal, du kannst es mir ruhig erzählen oder wenn du Kummer hast, ich bin ein guter Zuhörer. Aber bin ich das wirklich? Und das ist ja das, was mich auch beunruhigt.
Ja.
Und so im Laufe des Tages bin ich eigentlich zu dem Schluss gekommen, nee, da gibt's noch ganz schöne Defizite und viele Sachen, die ich nicht bedacht habe, über die ich wahrscheinlich heute auch eine Menge hören werde.
Und umgekehrt, wann hattest du das Gefühl, dass dir das letzte Mal so wirklich jemand zugehört hat?
Das ist auch nicht besonders oft. Also zu Hause haben wir eine ganz gute Kommunikation, weil wir es beide eben auch lieben und auch die Sachen bis zum geht nicht mehr nochmal zu besprechen. Aber so außerhalb der eigenen vier Wände, selten eher. Gerade so in diesen Zeiten, wo alles so schnell kommuniziert wird, wartet man ja eigentlich nur drauf, dass man mal irgendwie dazwischen kommt. Du holst kaum Luft irgendwo, schon ergreift der andere die Möglichkeit, wieder weiter zu reden.
Ja, und auch ich finde, dass man oft so durchs Leben geht und das Gefühl hat, es ist überhaupt keine Zeit für diese tieferen Gespräche. Ne? Du hast das in mehreren von unseren Folgen zum Thema Liebe schon mal gesagt, so dieses, ich glaube, du sagst immer sabbeln, sabbeln, sabbeln.
Ja.
Und dann denke ich manchmal so, boah, das, was heißt das jetzt so, sabbeln, sabbeln? Ich will, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, das muss doch einen Tiefgang haben, ne? Und ich will jetzt nicht reden um des Redenwillens, weil Schweigen ist ja auch Gold und so. Aber ich habe das da mal ausprobiert in mehreren Situationen, wo ich einfach dachte, okay, wenn Atze das sagt, achte mal drauf, probier's mal aus. Und es war für mich total was dran, dass wenn du wirklich auch mal einfach nur redest um des Redens Willens, dass dann irgendwann sich eben genau diese Türen in Richtung Tiefgang auftun, ohne dass man darauf abzielt, sondern wenn man wirklich sagt, ey, ich gebe uns jetzt mal die Zeit, einander zuzuhören, weil natürlich irgendwie Reden zugehört, wir können ja nicht jetzt beide schweigend da sitzen, aber dann kommt über sowas dann irgendwann doch tatsächlich der Kern oder eine Tiefe zustande. Und auch wenn mal nicht, ist auch okay, weil in diesen Kleinigkeiten liegt ja auch oft ganz viel, was man sonst übersieht.
Es ist ja letztendlich auch ein Austausch von Emotionen, auch wenn es verbal geschieht.
Ja.
Und der Spruch, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, der hat mir nie zu 100% was gesagt. Aber wenn man jetzt Schweigen durch Zuhören ersetzt und das kann man ja gerade so in dem Kontext, wie wir es heute gebrauchen, dann ergibt es viel mehr Sinn. Also Reden ist Silber, Zuhören ist Gold. Mhm. Und wer zuhört, schweigt ja auch. Und ja, man kann das wirklich in Beziehung setzen.
Wir sehen also beide einen gewissen Wert im Zuhören, gestehen aber auch beide ein, dass wir uns so fragen, wie, wann habe ich das letzte Mal jemandem zugehört, wann hat mir das letzte Mal jemand zugehört, dass wir da schon ein bisschen ins Schlingern kommen und merken, ey, da würden wir uns eigentlich mehr von wünschen, was ich glaube uns jetzt schön vorwärts bringt, weil für mich ist erstmal die Frage zu klären, was macht denn überhaupt die Kunst des Zuhörens aus? Wann ist jemand ein guter Zuhörer? Und ich fand das ganz interessant, dass da beschrieben wurde in dem Buch, die meisten Menschen wissen sehr genau, was einen schlechten Zuhörer ausmacht.
Ja, genau.
Und da dachte ich sofort, yo, das stimmt. Ey. Also was ist für dich so ein Best-of vom schlechten Zuhörer?
Ja, einfach mal woanders hingucken.
Ja.
Natürlich jetzt ganz neudeutsch zwischendurch mal aufs Handy gucken.
Ja.
Und sagen wir mal, nicht im Rhythmus so zustimmend grunzen. Also dein steht.
Ach, das ist so asynchron.
Ja, das steht gar nicht im Zusammenhang mit deiner Sprachmelodie.
Ich
verstanden. Spul mal vor.
Ja, total, genau, sowas. Und ich finde auch sehr schön, wenn man dann so Antworten kriegt und man merkt schon, die andere Person hat eigentlich überhaupt nicht zugehört.
Ja.
So, ich habe das manchmal bei Telefonaten, dann merke ich schon, weil ich irgendwas sage und jetzt müsste eigentlich eine Antwort oder eine Reaktion kommen und es kommt nichts, dass die andere Person safe gerade irgendwie Lautsprecher oder AirPod drin hat und am Handy in Wirklichkeit bei Instagram irgendeinen Artikel liest. Und du denkst so, boah, Alter.
Aber das hörst du doch sofort.
Hörst du sofort, aber dann, das ist für mich auch noch so, was in die Liste muss, wenn so Antworten kommen, die unlogisch sind zu dem, was man gerade gesagt hat, die keinen Sinn machen.
Ja, und so. Aber gerade die nonverbale Kommunikation, ne? Also man hört ja mit dem ganzen Körper zu, mit der Mimik, mit der Gestik. Und wenn die nicht passt, ich glaube, das merken wir alle sofort tief drin. Und dann ist es, glaube ich, schwierig, das wieder herzustellen. Oder am Ende des Gesprächs, das ist auch noch so sehr beliebt. Du hast es ist vielleicht sogar ein gutes Zuhören. Und am Ende macht dein Gegenüber oder du selbst als schlechter Zuhörer, machst den Sack so einfach so schnell zu, weil du jetzt einen Termin hast oder so. Ja. Also nimmst dir nicht die Zeit zu sagen, Mensch, gut, dass wir drüber gesprochen haben. Das würde mich interessieren, das nochmal zu vertiefen, sondern du sagst, ja, alles klar, wir sehen uns ja eh morgen, hör mal, ich muss los, ne? Dann ist ja das zuvor Gesagte ist ja fast wertlos.
Ja, genau. Ja. Genau. Ja, total, total. Und ich glaube, dieses, wir wissen, wann jemand nicht gut zuhört, das beschreibt auch ganz schön, wie wir eben aufs Zuhören gucken. Nämlich, es ist defizitär. Wir sehen, wie es nicht funktioniert, aber dadurch, dass wir gar nicht sagen können, was macht denn eigentlich einen guten Zuhörer aus, oder dass uns erstmal so diese negativen Sachen in den Kopf ploppen. Ich finde, das ist ein Hinweis dafür, dass wir uns tatsächlich vielleicht viel zu wenig fragen, wie geht denn dann aber gutes Zuhören? Und die Autorin liefert eine Definition, die finde ich sehr, sehr schön. Und zwar sagt
sie. Lass mich nochmal eben, das passt dazu. Bevor du das Buch jetzt in der Hand hattest. Also den Titel hast du zufällig gesehen. Oder hast du danach gesucht?
Ja, was heißt zufällig? Nein, ich habe nicht danach gesucht. Ich gehe in so einen Buchladen rein, frage, wo die Kognitionswissenschaften, wo die Psychologiebücher sind. Ich gucke aber ganz bewusst auch in andere Bereiche, Pflanzen, Biologie, Physik.
Ja.
Und dann gehe ich, was heißt alle? Ja, doch, im Grunde all diese Büchertitel durch, viele davon kenne ich dann, weil ich auch aus Deutschland versuche oder auch aus Deutschland die englischen Sachen auf dem Radar haben will.
Ja.
Aber wenn da neue Sachen sind, so wie jetzt das, und ich glaube, so neu war es gar nicht, aber ich war eben noch nicht drüber gestolpert, für mich neue Sachen sind, dann picke ich das raus und dann meistens blätter ich irgendwo so ins erste Drittel zu einer Kapitelüberschrift und lese von so einem Kapitel rein.
So, und dann hat es dich sofort erwischt und sofort. War das denn eben auch so der Gedanke irgendwo, dass du gedacht hast, stimmt, ich weiß gar nicht genau, wie es geht?
Ja, eben das plus ich dachte, in den Momenten, wo ich gut zugehört habe,
ja,
das war so ein Pluspunkt. Und wenn ich gemerkt habe, mir hört jemand gut zu, war das auch so ein Pluspunkt, dass ich dachte, es ist wertvoll, sich dieser Kunst zu widmen.
Ja.
So, und dann bin ich am Start, ne? Dann lese ich weiter.
Ja. Okay. Sich dieser Kunst zu widmen.
Genau, und das sagt eben auch die Autorin und sagt dann, Zuhören ist eigentlich mehr als jede andere Aktivität, eine, die uns mit dem Leben verbindet. Ne? Es hilft uns, uns selber zu verstehen, genauso wie die Leute, die in dem Moment mit uns reden. Und das ist nicht zufällig, dass wir schon, wenn wir Babys sind, sehr viel mehr Aufmerksamkeit auf die menschliche Stimme richten als auf andere Geräusche und dass wir die Nuancen der Sprache, ihre Harmonien, genau was du gerade gesagt hast, so diesen Rhythmus auch, passt da ein zu dem, was ich gerade sage, vom Sprachrhythmus und natürlich auch irgendwelche Dissonanzen, dass wir die ganz früh schon lernen. Sie sagt dann, dass wir, ja, selbst bevor wir geboren sind, als Fötus im Bauch, schon nach 16 Wochen anfangen, Geräusche wahrzunehmen, ne? Und auch anfangen, dann etwas später verschiedene Sprachen unterscheiden zu können, verschiedene Geräusche unterscheiden zu können. Und wenn du dann beruhigt wirst, selbst als ungeborenes Kind durch diesen Bauch hindurch, durch die Stimme von einer liebevollen Person, die da angenehm mit dir redet und gleichzeitig aktiviert werden kannst durch einen Ausraster, dann merkt man ja schon, wie viel Fokus die Natur eigentlich auf dieses Zuhören gibt. Und die Definition von gutem Zuhören, die ich sehr schön finde, ist dann Zuhören, das ist nicht beibringen, das ist nicht formen, das ist nicht kritisieren, das ist nicht bestätigen oder erklären, so müsste es sein. Zuhören ist die Erfahrung, erfahren zu werden.
Ist die,
und das fand ich Hammer.
Die Erfahrung.
Ist die Erfahrung, erfahren zu werden. Ne?
Ah, also
ich merke, wenn ich dir zuhöre, dass ich jetzt gerade diese andere Person erfahre. Und wenn sie merkt, dass ihr zugehört wird, wird sie das auch spüren.
Ja,
so.
Okay, ja.
Und das fand ich sehr, sehr schön. Also, weil das macht es einfach viel größer. Nochmal, wir haben eben gesagt, in unserer Gesellschaft ist so ein Fokus aufs Reden. Und wie redest du so, dass du andere überzeugst? Und wie redest du selbstbewusst auf einer Bühne? Mhm. Das ist viel zu wenig der Fokus darauf, dass Zuhören, ja, die Erfahrung ist, erfahren zu werden oder jemand anderen zu erfahren. Und das finde ich ganz schön. Und das Gute ist jetzt, wenn wir das so ein bisschen akzeptieren, das sagt diese Journalistin auch, die deswegen erfahren ist im Zuhören, weil sie viele Interviews natürlich führt, weil sie sich jetzt komplett mit diesem Thema auseinandergesetzt hat.
Ja.
Wir brauchen jetzt nicht so eine Gegen-Bullet-Liste. Wir haben eben gesagt, okay, wir können vielleicht eine Bulletliste machen, was schlechte Zuhörer sind, aber wir brauchen jetzt nicht so Checkpunkte, wo wir sagen, okay, das macht den guten Zuhörer aus, sondern ich glaube, wir können uns heute wirklich so ein bisschen da da rein begeben in diese Kunst und werden bestimmt in unserem eigenen Kopf vielleicht eine kleine Häkchenliste führen und sagen, das war für mich ein guter Punkt, den nehme ich mit. Aber ich will gar nicht so sehr, dass wir sagen, jetzt ein Tipp nach dem anderen, sondern ich glaube wirklich, wenn wir verstehen, was das Zuhören ausmacht, dass sich daraus ganz viel ergibt. Und ein schöner Startpunkt ist aus meiner Sicht The Speech Thought Differential. Ich sage es auf Englisch, weil ich finde es auf Deutsch ein bisschen sperrig. Das Sprachgedankendifferenzial oder vielleicht besser der Graben zwischen Sprechen und Denken. Irgendwie. Womit gemeint ist, dass so eine durchschnittliche Person ungefähr 120 bis 150 Wörter pro Minute spricht. Ja, ich erzähle dir jetzt gerade hier was im Podcast. Wir reden vielleicht mal schneller, mal langsam, aber 150 Wörter pro Minute
bis 150
ist eigentlich viel zu wenig für unser unglaublich tolles, faszinierendes Gehirn, weil das könnte viel, viel mehr, viel, viel schneller verstehen.
Okay,
ne?
Also,
das heißt, und das fand ich so einen schönen Startgedanken. Vielleicht kennst du das auch. Jemand erzählt dir was und ich habe das ganz oft und da muss ich mich auch sehr kritisieren. Das ist zum Beispiel was, wo ich sage, da will ich in Zukunft dran arbeiten. Ich komme in eine Situation und jemand fängt an, was zu erzählen. Ich denke, mach hinne.
Ja.
Ne? Irgendwie, weiß nicht, meine Zeit ist kostbar, ich muss zum nächsten Termin oder noch schlimmer, ich habe längst verstanden, was du sagen willst.
Ja.
Jetzt bring's auf den Punkt. Und dann springt mein Kopf in dem Moment, wo ich dir eigentlich zuhören müsste, woanders hin.
Ja.
Und wenn es jetzt mal nicht so ein, das wäre jetzt für mich so ein Business-Kontext, wenn es jetzt mal so ein privater Kontext ist, eine Freundin erzählt dir, wie sie letzte Woche auf den Markt in Münster gegangen ist und hat sie da am Kaffeestand sich ein Käffchen geholt und du glaubst es nicht, ich habe da noch eine Freundin getroffen und du sitzt da und denkst, was willst du mehr, komm zum Punkt. Und in dem Moment verliert man, weil dein Kopf will ja irgendwas machen, den Fokus. Und dann fängst du an, dich zu fragen, mit der Zunge vielleicht, habe ich ja irgendwie Spinat am Schneidezahn? Oder dass ich so denke, boah, ich muss gleich auch noch einkaufen. Und wo du gerade Kaffee sagst, habe ich eigentlich noch Kaffee zu Hause? Und du driftest so ab.
Ja.
Also kennst du das, dass du jemanden zuhörst und merkst, ich pack's gar nicht, bei dir zu bleiben?
Ja, also ganz arrogant muss man ja wirklich sagen, dass es manchmal eben auch Gegenüber gibt, wo man wirklich denkt, spul mal vor, das ist jetzt so uninteressant. Ja, das gibt's ja auch, aber ich glaube dann, das ist aber nochmal was anderes. Also wenn dein Gegenüber, wenn du auch wirklich nicht interessiert bist, also schlimm wird's ja, wenn du interessiert bist, aber trotzdem abschweifst im Kopf und denkst, ja, ich weiß schon, was du sagen willst. Und vielleicht, oder oft weißt du es ja eben nicht. Na, aber man zieht dieses voreilige Schlüsse ziehen oder die Sätze im Kopf schon zu beenden. Wahnsinn,
ja.
Ne? Und das hält dich dann ja auch davon ab, richtig zuzuhören. Vielleicht will dein Gegenüber ja ganz was anderes sagen. Nur du mit deinem arroganten, schnellen Hirn machst dir deine Story schon fertig. Der Volksmund sagt ja, man hört oft, was man hören will und da ist was dran.
Genau.
Ja.
Und wenn da diese Bandbreite in deinem Kopf frei wird, weil du denkst, erzähl schneller oder es ist mir zu langweilig. Genau, was du sagst, neben dem Abschweifen kommt man vielleicht zur Conclusio, bevor man überhaupt zu Ende zugehört hat. Ralph Nichols, das ist ein Professor für Rhetorik von der University of Minnesota, der hat gesagt, dass das Nutzen bzw. Nicht-Nutzen dieser freien Zeit, dieses Raums im Kopf, wenn du jemandem zuhörst, der im Grunde zu langsam spricht, weil dein Hirn schneller ist, dass darin die Antwort liegt, wie gut man eine Person wirklich versteht. Also wenn ich aus der Zeit was mache, werde ich ein guter Zuhörer. Und der sagt jetzt im Prinzip, nutze das und zwar nicht, um jetzt abzuschweifen. Wenn das mal passiert, ist übrigens nicht schlimm.
Ja.
Das fand ich ganz schön. Versuch das nicht platt zu machen. Das ist so ein bisschen wie beim Meditieren.
Es kommt vor.
Du darfst das kommt vor. Und beim Meditieren ist ja auch eine ganz wichtige Einsicht, die du am Anfang, also als ich das ausprobiert habe, fand ich es echt frappierend. Du sitzt da und versuchst an nichts zu denken, mal schweifen zu lassen und sofort kommen Gedanken. Und dann diese Info zu bekommen, das ist nicht schlimm, lass die aufploppen.
Ja.
Aber wehr dich nicht dagegen, dann zieh die schon wieder weiter. Das ist so ein Keypoint. Und das finde ich, passt hier ganz schön. Das ist wie beim Meditieren, du sagst, okay, da kommen diese Momente, wo mein Kopf plötzlich darüber nachdenkt, habe ich eigentlich noch Kaffee zu Hause?
Ja.
Das ist nicht schlimm, aber versuch dann den Fokus wieder zurückzubringen. Und da brauchst du jetzt keine Atemtechnik oder irgendein Bild, das du dir vorstellst, wie man es vielleicht bei der Meditation nutzen würde, sondern du hast im Prinzip den Wunsch, in diesen 150 Wörtern, die dein Gegenüber pro Minute spricht, all das viel mehr, was da noch drin steckt, zu verstehen. All das drumherum, ja, was vielleicht in der B-Note mitschwingt, wie sagt die Person das? Wo macht die eine Pause? Wo stottert die? Wieso baut die jetzt hier noch einen Nebensatz ein und noch einen Nebensatz und noch einen Nebensatz und noch einen Nebensatz, ja, bevor die mir erzählt, dass ihr Freund gleich noch kommt? Ist da irgendwas mit dem Freund? Soll ich da vielleicht gleich mal genauer nachfragen oder habe ich hier vielleicht gerade ihre Botschaft gehört? Habe ich hier gut genug zugehört, um die mitzubekommen? Das fand ich einen schönen Gedanken, also dass wir als erstes mal auf dem Radar haben, es gibt dieses Speech-Thought-Differential und da drin sollte ich versuchen, was zu finden, statt ja, mich dann nur noch damit zu beschäftigen, ob ich jetzt Spinat am Schneidezahn habe.
Ja, wahrscheinlich auch das, was wir in den letzten 4 Jahren immer wieder bemüht haben, es geht um Tiefe. Ja. Und eben nicht um Quantität. Ja, aber das, ich glaube, das muss man wirklich lernen. Also das war ja das, wo ich mich am meisten erwischt fühlte heute, dass ich gedacht habe, ich mache mir gar nicht so viel Gedanken darüber. Ich sollte mir mehr Gedanken machen. Und wie kann ich das lernen? Auch das, was du jetzt gerade sagst. Wie kann ich lernen, mich noch mehr darauf einzulassen? Wir haben darüber gesprochen, ist die Erfahrung, erfahren zu werden. Wie kann ich mein Gegenüber noch besser erfahren? Und da steckt viel, ja, sagen wir es, Liebe ja auch drin.
Gehört da für dich auch Angst mit rein?
Das habe ich noch nicht in Verbindung gebracht, nee, aber...
Das hatte ich auch nicht. Ich dachte, wieso sollte da auch Angst mit zugehören? Und dann erzählt diese Journalistin aber von einer Tänzerin, Choreografin, Monica Bill Barnes. Habe ich nie gehört, ist auch egal. Jedenfalls soll die wohl so ganz stark auf der Bühne sein und so ganz selbstbewusst rüberkommen. Und als sie die interviewt hat, sagt die wohl, wenn ich zuhöre mit meinem ganzen Selbst,
ja,
also so wirklich, ja, jemandem zuhöre, dann fühle ich mich verletzlich.
Ach, das ist interessant.
Das fand ich auch total interessant. Und zuhören ist auch ein Thema von Vertrauen, dass du eben nicht perfekt bist in dieser Konversation. Also,
ja,
ganz viele Leute, die zuhören und dann nicht richtig zuhören und dieses Differential zwischen 150 Wörtern und ich könnte eigentlich viel mehr verstehen, nutzen das, um sich für ihre Antwort vorzubereiten, weil sie Angst haben, gleich irgendwie was Falsches zu sagen oder den Punkt zu verpassen, um den es hier eigentlich geht.
Ja,
ich glaube,
ja,
im Beruflichen,
stimmt,
können sich das viele von uns vorstellen, aber ich finde auch im Privaten, ne, da erzählt dir eine Freundin was und vielleicht ist es jetzt nicht ganz belanglos, sondern es geht wirklich um ein Problem, um eine Schwierigkeit und du ratterst schon die ganze Zeit im Kopf, was sage ich denn gleich? Oh Gott, die wurde von ihrem Freund betrogen. Boah, ist das furchtbar. Ich weiß jetzt überhaupt nicht, die ist ja total am Boden. Was soll ich denn jetzt gleich sagen? Und statt zuzuhören, bist du die ganze Zeit mit dieser Angst beschäftigt. Was sage ich jetzt? Und wenn dann diese Choreografin hier sagt, zuhören mit meinem ganzen Selbst, das macht mich verletzlich, aber eigentlich im positiven Sinne, weil in einem guten Gespräch verliere ich die Angst davor, was ich gleich als nächstes sage, weil mir die Meinung der anderen Person und die Ideen der anderen Person so wichtig sind, dass die wirklich meine ganzen Schutzbarrieren durchbrechen und ich mich echt auf dieses Gespräch einlasse. Das fand ich einen unglaublich spannenden Gedanken.
Sagt mir sofort was.
Ich weiß nicht, ob ich den schon richtig packe. Okay, sagt dir auch
doch,
sofort.
Sagt mir was und ich möchte ein Beispiel, ein ganz praktisches Beispiel bringen und zwar Matze Hilscher. Warum ist Matze Hilscher einer der besten Interviewer in Deutschland? Warum hören so viele HörerInnen Hotel Matze so gerne, weil Matze, und da haben wir es nämlich, sich als Zuhörer richtig ausliefert. Matze nimmt sich ja immer richtig Zeit, das ist ja auch eins seiner Prinzipien, aber du merkst richtig, wie er sich drauf einlässt und wie er sich dadurch auch verletzlich macht und dadurch, das glaube ich, lieben wir auch an ihm. Ich habe eben so spontan gesagt, wenn man den anderen richtig erfahren will und erfährt, dann ist das für mich auch ein Stück Liebe. Und das spüre ich da bei Matze unheimlich, dass er das Zuhören liebt. Und und deswegen erzählen ja fast alle, vielleicht bis auf der Bundeskanzler, bei Matze viel mehr, als sie zunächst geplant hatten. Und da dringen ja viele andere Interviewer gar nicht vor, was die Gäste da erzählen bei Matze. Empfindest du das nicht auch so?
Doch, doch. Und ich denke dann jetzt nochmal weg von so, für mich ja trotzdem aus so einem Podcastgespräch immer noch was
Ja.
Also auch so intim das wird, sind Mikrofone im Raum und so weiter, aber für mich bringt das so diesen, wenn ich mich mit meinen engsten Freundinnen und Freunden unterhalte,
ja,
dann weiß ich, ich darf fragen, was mich interessiert, so nach dem Motto. So, also ich gebe dir ein Beispiel. Wir sind jetzt alle so in dem Alter, wo es um Familie und Kinder vielleicht geht, vielleicht aber auch nicht geht, ne? Und jetzt habe ich gelernt, weil wir letztens dazu eine komplette Folge Terra Explore gedreht haben, Thema Kinderwunsch, dass das für viele total sensibel ist und dass man einfach super vorsichtig da sein muss, so mit der Frage, wie wollt ihr keine Kinder kriegen? Das war mir schon länger so halb bewusst. Jetzt habe ich wirklich mit vielen gesprochen, wo ich dann auch mal die Schwierigkeiten mitbekommen habe und auch wie viel Druck die Gesellschaft da macht. Furchtbar, das war mir gar nicht, war ich so gar nicht auf dem Radar.
Ja.
Und dann entsteht so eine gewisse Vorsicht.
Ja.
Ich weiß aber, wenn ich jetzt meine engsten Freundinnen einfach fragen würde, weil die mir was aus ihrem Leben erzählen und sagen, wie es gerade mit ihrem Freund oder Freundin läuft oder was auch immer. Und ich dann irgendwann so ehrlich zuhören würde und halt diese Angst verlieren würde, kann ich jetzt was Falsches sagen? Und dann einfach sage immer, wollt ihr denn gar keine Kinder haben? Dass mir das in dem Moment, dann würde ich vielleicht kurz danach denken, darf man das jetzt eigentlich so fragen? Aber in dem Moment wäre das so ganz ehrlich und es wäre auch ganz ehrliches Zuhören. Und ich glaube, das käme dann auch nicht blöd, weil wir in dem Moment eine Basis haben, wo ich mich von diesem, darf ich das jetzt fragen? Ist das okay? Ein Stück weit löse. Und dann meine ich nicht, dass man mit der Tür ins Haus fällt und dass man einfach rumpoltert und jetzt unsensibel irgendwie fragt, sondern einfach, dass ich das Gefühl habe, mit Menschen, wo du wirklich eine Verbindung hast, da kannst du das schaffen, diese Angst zu verlieren und mit deinem ganzen Selbst zuzuhören und dass du dann eben auch mal unperfekt bist und dass du vielleicht auch mal was fragst, wo du nachher sagst, sorry, das steht mir gar nicht zu, dich das zu. Also weißt du, was ich meine?
Total. Und dieses Unperfekte, das heißt ja auch, sich ausliefern. Und nur so kommt man an die wirklichen Emotionen ran. Und ein gutes Gespräch ist ja ein Austausch auch von Emotionen. Sehr interessant. Und ich glaube, jeder von uns hat die eine Freundin oder den einen Freund, wo man selbst, ja in meinem Fall nach Jahrzehnten, vielleicht bei dir auch, das Gefühl hat, wir haben uns noch nie richtig unterhalten. Ne, man ist befreundet, man mag auch gegenseitig, mag man sich, man mag auch die Idee der Freundschaft und trotzdem hat man das Gefühl, wir haben noch nicht gegenseitig die Hose runtergelassen, wenn ich das Beispiel mal so bringen darf. Und ja, oft ploppt es dann auf im weiteren Verlauf des Lebens, aber bei manchen ploppt das nie auf. Und wenn sie nicht beide irgendwo auch verletzlich zeigen und ein Risiko eingehen im Gespräch, dann dann wird das vielleicht nicht passieren. Führt mich aber jetzt dazu, wo ich drüber nachdenke, dass ich bei den Leuten, wo ich immer noch das Gefühl habe, wir haben uns noch nie so richtig unterhalten, vielleicht nicht der richtige Zuhörer war.
Ja.
Ja.
Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Da können wir jetzt den Elling rausholen, das mal kurz umkreisen. Bin ich eigentlich der richtige Zuhörer?
Ja.
Weil ich glaube, man muss auch aufpassen, dass man jetzt hier nicht kippt in, ja, ich wünsche mir, dass nur mir Leute gut zuhören, sondern dass man sich eben immer auch fragt, wie bin ich denn als Zuhörer für andere? Und das ist sehr, sehr schön, was die Autorin dazu beschreibt, und zwar von einer Paartherapeutin, Judith Kosch. Die macht wohl Gruppenpaartherapie, da bin ich gar nicht so im Thema, aber ist auch im Prinzip egal. Folgendes, so diese Sätze wie, du hörst mir gar nicht zu, lass mich mal ausreden, das habe ich nicht gesagt. Das sind ja, glaube ich, alles so Sätze, die wir kennen in Liebesbeziehungen.
Ja, ja.
Du hast dann wirklich das Gefühl, ey, hier stimmt vielleicht was mit dem Zuhören nicht. Und diese Paartherapeutin hat in Philadelphia also ihre Praxis und macht dann also Gruppentherapien. Und es passt perfekt zu dem, was du gerade gesagt hast. Deswegen lass mich das mal eben beschreiben. Die sagt, da kommen also Leute hin, also Pärchen hin, und die fühlen sich ungehört und missverstanden von ihrem Partner. So.
Ja.
Und die sagt jetzt, so, woran das liegt, ist, dass die Leute in langen Beziehungen die Neugier füreinander verlieren.
Ja.
Und zwar nicht, weil sie böse sind oder unhöflich, sondern man glaubt einfach, dass man den anderen besser kennt, als man es wirklich tut. Und dann muss ich dir gar nicht mehr zuhören,
weil
ich ja schon genau weiß, was du sagen wirst, ne? Und die beschreibt dann halt auch so, ich glaube, wir kennen alle solche Pärchen, wo dann irgendwie die Ehefrau die Entscheidung für ihren Mann trifft, weil ich weiß ja eh, was der macht, ne? Und wo dann irgendwelche Geschenke gemacht werden, die so knapp dran vorbei sind und vielleicht dann auch Gefühle verletzen, weil man daran dann so merkt, boah, hey, du hörst mir echt gar nicht zu, du weißt überhaupt nicht, was ich eigentlich möchte. Passt hier noch als Einschub ganz schön zu, weil ich finde, es geht da tatsächlich nicht nur um Liebespaare, sondern es geht auch um Eltern, die machen ähnliche Fehler, weil sie glauben, dass sie schon wissen, was ihre Kinder mögen oder was ihre Kinder nicht mögen oder was die sich so vornehmen.
Ich weiß, was gut für dich ist, ja.
Ja, genau. Und dass es eben immer bei uns allen so Annahmen gibt, dass wir schon wissen, was die anderen wollen, was die sagen werden, wenn es um die geht, die uns besonders nah sind. Und da gab es jetzt Experimente zu, die ich total schön finde. Da haben Forschende vom Williams College der University of Chicago mal so eine Reihe von Experimenten gemacht. Und zwar eins geht so, stell dir bitte vor, wir haben zwei verheiratete Pärchen. Ja, die setzt sich jetzt in so einer großen Halle in einen Stuhlkreis, allerdings mit dem Rücken zueinander.
Ja.
Also ich habe im Prinzip vier Stühle, die wie auf so einem Kompass in alle Himmelsrichtungen zeigen, keiner sieht sich.
Mhm.
Ja, und jetzt wird jede dieser Versuchspersonen instruiert, Sätze zu sagen, die man in so einem alltäglichen Gespräch benutzen könnte, die aber im Zweifel mehrere Informationen enthalten könnten. Das haben die jetzt mit 24 Pärchen gemacht, das ist nicht so viel, aber das nehmen wir jetzt mal hin. Und pass auf, so eine Aussage könnte dann sein, du siehst irgendwie anders aus heute.
Ja.
So, das kann jetzt bedeuten, ja, weiß ich nicht, du hast so einen neuen Haarschnitt oder hey, guck mal, ich möchte, dass du merkst, dass ich dich angucke und ich weiß vielleicht gar nicht, was an dir anders ist, aber ne, hey, bitte registriere, dass ich dich sehe oder hey, toll, was hast du für einen neuen Look? So, und noch so ein anderes Beispiel wäre, jetzt muss ich es hier im Englischen sagen, it's getting hot in here.
Ja.
So, das könnte jetzt ein Hinweis sein, dass man denkt, oh, das ist jetzt hier ein romantischer Moment und der Ehemann denkt sich, boah, yes, heute geht's rund. In Wirklichkeit war aber gemeint, mach mal bitte die Lüftung an im Hotelzimmer oder sowas.
Ja,
ne?
Ja.
Und der Punkt ist jetzt, dass wir haben ja hier vier Menschen sitzen. Zwei davon sind jeweils Liebespaare und die anderen beiden kennen die aber nicht. Das ist auch ein Liebespaar. Die Leute, die sprechen, die diese Sätze aussprechen, die denken dann, dass ihre Partner sie besser verstehen müssen als die Fremden.
Ah, okay, ja.
Die Raten, also die Akkuranz in dem, wie gut das aber dann tatsächlich verstanden wird, was da gesagt wird, wie gut also zugehört wird, die ist zwischen den Liebespaaren und den Fremden statistisch identisch. So, jetzt klar, das ist eine kleine
Stichprobe, das ist belegt, das schwierig. Das ist belegt.
Wie gesagt, Vorsicht.
Auf jeden Fall Tendenz.
Wenn du, ja. Tendenz, so, ne? Und ich fand das aber erstmal interessant, weil wenn ich mir das jetzt vorstelle, dann kann ich, glaube ich, das sofort. Du sagst irgendwie einen Satz und denkst, ey, das sage ich ja immer so.
Ja.
Oder damit ist ja klar, was ich damit meine.
Ja.
Und die Person, die versucht, dir zuzuhören, in so einem Experiment ja bestimmt nochmal mehr, denkt im Zweifel auch, ja klar, weiß ich, was gemeint ist. Und dann stellt sich raus, fuck, wir haben beide von was völlig Unterschiedlichem gesprochen.
Ja.
Und das zweite Experiment dazu, das fand ich fast noch schöner, da hat man 60 College-Studierende ran zitiert und denen hat man so eine Art riesenhafte Kiste hingestellt, wo ganz viele einzelne kleine Boxen drin sind. Kannst du dir das vorstellen? Also so ganz, oder sagen wir es aber anders, ich stelle dir ganz, ganz viele Schuhkartons in die Mitte von so einem Tisch und in den Schuhkartons sind Gegenstände. So, und jetzt sitzt du auf der einen Seite vom Tisch und ich als dein guter Freund sitze auf der anderen Seite vom Tisch.
Ja.
Und jetzt sind da ganz viele Gegenstände drin und weil das Schuhkartons sind, die eine gewisse Höhe haben, kann ich nicht alle Gegenstände sehen, die du sehen kannst.
Mhm.
So, pass auf, und jetzt sollst du beschreiben, welches Objekt ich da rausnehmen soll. Aus dieser Kiste. Du bist jetzt der Sprecher und ich bin der Zuhörer und wir sind gute Freunde. Und jetzt sind manche dieser Gegenstände doppeldeutig. Zum Beispiel nimm doch mal die Maus. Dann liegt da irgendwo in diesen Kisten eine Plüschmaus und irgendwo in diesen Kisten liegt eine Computermaus.
Mhm.
Ja, jetzt weiß ich natürlich nicht, wenn du jetzt sagst, nimm mal die Maus, was ich nehmen soll. Soll ich die Plüschmaus nehmen, das Kuscheltier, oder soll ich die Computermaus nehmen? Und jetzt zeigt sich, dass obwohl ich weiß, dass du zum Beispiel die Computermaus gar nicht sehen kannst, ich sehe sie aber, weil sie näher bei mir ist, hier der Schuhkarton, wo die drin ist. Du siehst aber sehr wohl die Plüschmaus. Jetzt zeigt sich, dass bei guten Freunden länger gezögert wird. Eigentlich müsste ich ja wissen, ey, der Atze kann die Computermaus gar nicht sehen, der muss die Plüschmaus meinen, ich greife nach der Plüschmaus. Die Idee der Forschenden ist aber, weil wir befreundet sind und weil ich ja denke, der Atze muss ja wissen, dass wir beide von denselben Dingen sprechen, wenn wir miteinander sprechen, sagt irgendwas in meinem Kopf, ey, blende mal aus, dass der gar nicht weiß, dass es hier auch eine Computermaus gibt.
Ja.
Und denk erstmal nach, was könnte der jetzt meinen?
Ja, ja.
Wohingegen, wenn wir das Experiment mit zwei fremden Personen machen lassen würden, also Leon Winscheid macht das mit irgendeiner anderen Versuchsperson, mit der noch nie geredet hat, da checke ich sofort, ey, der kann gar nicht die Computermaus meinen, weil die sieht der gar nicht und wir haben ja nicht denselben Erfahrungshorizont und wir gucken auch nicht gleich auf die Welt. Er muss die Plüschmaus meinen, ich greife sofort nach der Plüschmaus. Und das, sagen jetzt diese Forschenden, ist ein Kernproblem beim Zuhören in der Kommunikation zwischen Menschen, die eng befreundet oder vielleicht sogar verheiratet sind. Die Illusion der Einsicht. So, das ist der Illusion of Insight. Ja. Das ist der Terminus dazu. Ne?
Ja.
Ich denke, ich weiß, was du meinst und übersehe dabei, dass wie ich auf die Welt gucke, völlig anders ist, als wie du auf die Welt guckst. Ja. Selbst wenn wir uns gut kennen. Und das fand ich nochmal total schön, dass man das beim Zuhören halt beachten muss.
Hammer, ja, habe ich mal aufgeschrieben. Illusion der Einsicht.
Ja.
Ja, toll.
Ja.
Ja. Ja. Und da wird einem auch nochmal klar, dass eben Menschen, die sich kennen, ja eben auch oft daneben liegen, natürlich.
Ja, und jetzt und, kommt der Bogen und, zu der Paartherapeutin. Ja.
Und eben die Vorstellung des anderen aus ihrem Mindset vervollständigen.
Genau, ganz genau. Mhm. Ganz genau. Und wir wittern hier jetzt hoffentlich schon was raus. Und deswegen meinte ich eben, passt das so schön zu dem, was du davor noch gesagt hast. Es schließt sich jetzt der Bogen, weil die Paartherapeutin dann sagt, wenn sie diese Pärchen da in ihrer Gruppentherapie hat, dann hat sie da zum Beispiel, beschreibt sie einen so einen Mansplainer, ne? Der ist so, ja, der weiß immer alles besser und der korrigiert alle und die Frau sitzt da einfach nur verzweifelt und guckt alle anderen an und jeder merkt, der hört der gar nicht
ja,
zu.
Der Checker.
Weil jetzt aber die anderen mit im Raum sind, mit bei dieser Gruppentherapie und du jetzt hier erstmal denken würdest, okay, den Fehler macht jetzt der Typ, der da irgendwie falsch erzählt, fängt er irgendwann an, im Laufe dieses Prozesses anders zu erzählen. Und vielleicht kennst du auch so Momente, da sitzt du mit einer guten Freundin im Café und es kommt noch so eine dritte Freundin dazu, die habt ihr vielleicht länger beide nicht gesehen. Und dann erzählt deine gute Freundin irgendwas, wo du plötzlich sagst, Moment, was hast du mir noch nie erzählt?
Ja.
Ja. Ja, vielleicht, weil du anders zuhörst als diese dritte Person. Und das muss gar kein Vorwurf an dich sein. Es ist einfach wichtig, sich klarzumachen, dass Menschen einander unterschiedlich zuhören. Und in so einer Gruppentherapie mit Pärchen, wo jetzt der Mansplainer da sitzt und sich alle und vor allem die Ehefrau einig ist, der ist das Problem und der hört Minion zu, sind jetzt plötzlich die Therapeutin anwesend, aber auch noch andere Paare. Ja. Und irgendwann kommt er aus sich heraus, weil ihm anders zugehört
ja,
wird.
Ja, ja,
und
ja.
Das fand ich so einen geilen Gedanken, ja, also ja, sich unbedingt. Mal klarzumachen, ey, vielleicht habe ich dir anders zugehört bisher als diese dritte Person und deswegen hattest du noch nie die Möglichkeit, die Lust, die Motivation,
die Lust oft auch, ja.
Die Lust vielleicht auch, um mir das zu erzählen, was du jetzt gerade gesagt hast.
Ja, ja, ja. Ich glaube, du hast das so als eins von vier Attributen gesagt, aber ich glaube, das spielt oft eine Rolle, dass man bei manchen sich nicht so aufgehoben fühlt, dass man Lust hat, Dinge zu erzählen. Hatte ich keine Lust, das zu erzählen. Das wird zwar immer so abgetan, aber das ist ja genau das, was du beschreibst. In anderer Runde hast du vielleicht die Lust und fühlst dich da besser verstanden und dann kommt's raus. Und genau wie du sagst, ach, da wunderst du dich, wieso, das hast du mir noch nie erzählt, wie kommt das denn? Ja, in deiner Gegenwart gab es eben nicht die Lust, das rauszulassen. Ja, ja. Toll.
Jo. Ja. Und dann gab es ein Kapitel, da war ich angefixt wie lange nicht, da war die Überschrift, warum reden Menschen lieber mit ihrem Hund? Jeder, der das schon mal beobachtet hat, ich saß letztens einem Park, das kannst du dir nicht vorstellen, zwei Mädels neben mir, Lehrerinnen, ey, die eine hat mit ihrem Hund geredet, die ganze Zeit auch, die hat mehr mit dem Hund geredet als mit der Freundin und mit dem Hund so, als würde der jetzt gleich, also das war Wahnsinn, sowas hab ich echt noch nicht gesehen.
Und waren dann da auch Informationen für ihre Freundin dabei?
Schau,
wir beide würden jetzt gerne zum Chinesen gehen, aber die Anja will ja lieber zum Griechen.
Nee, so nicht, nein, sondern wirklich so ganz heftig. Also sie hatte wirklich heftig mit diesem Hund gesprochen.
Ja, das war ja was für dich.
Ja, genau. Und ich glaube einfach, dass man sich da nochmal eine Sache klar machen muss. Du kannst mit deinem Hund reden, du kannst mit Siri reden, mit Alexa reden, die hören dich auch alle, aber die hören nicht wirklich zu.
Ja, ja.
Und das schöne Beispiel, womit dieses Kapitel dann begann, war, stell dir mal vor, du hast einen Freund, der kommt zu dir und sagt, hör mal, ich habe meinen Job verloren. So, und dann sagt er, das ist eigentlich okay, weil ich habe den Job auch nie so wirklich gemocht und meinen Chef auch nicht. Und jetzt dieses ganze Pendeln, das war echt ein Zeitkiller. Ja, und jetzt bin ich dann immer zu spät nach Hause gekommen und dann stand das Essen schon auf dem Tisch und meine Frau, die war traurig, weil die mit den Kindern jetzt schon wieder alleine gegessen hat.
Ja,
ne? Und jetzt weiß ich überhaupt noch nicht, wie ich das meiner Familie erzählen soll, dass ich diesen Job verloren habe. Und überhaupt, wir hatten jetzt noch so einen großen Urlaub geplant in Mexiko und der muss jetzt wahrscheinlich gecancelt werden, weil das ist ja so teuer und so weiter. So, und wenn ich dir das schon erzähle, dann denkst du schon so, ja, da erzählt mir jetzt jemand was. Und viele würden jetzt vielleicht antworten als Zuhörender.
Ja.
Aber es tut mir leid, dass du deinen Job verloren hast. Oder du wirst schon einen anderen Job finden.
Ja,
oder,
ja.
Ja, das klingt ja echt furchtbar. Besser, dass du diesen Job los bist. Oder noch vielleicht das Schlimmste. Das kommt dir jetzt schlimm vor? Du weißt ja gar nicht, wie es mir ging, als ich meinen Job verloren habe.
Ja.
Das sind die schlechten Zuhörer. Ja.
Ja.
Du willst was sagen?
Nein, also kennt jeder und das Gegenüber wartet und man kennt ja seine Pappenheimer. Ja. Und du weißt schon von vornherein, vor allen Dingen bei denen, die man schon lange kennt, er wartet jetzt nur drauf. Entweder dir einen Ratschlag zu geben oder zu erzählen, dass bei ihm ist doch noch gar nichts. Bei mir war es so und so. Und eigentlich müsste man dann aufstehen und gehen. Für immer.
Genau, und das ist ja leider nicht immer möglich oder vielleicht auch gewollt nicht immer möglich.
Nein.
Ein Mensch, der gut zuhört, der würde jetzt hier aus der Stimme und auch aus vielen weiteren Kleinigkeiten versuchen herauszufinden, was ist denn jetzt eigentlich gerade wirklich was diesen Freund umtreibt.
Ja.
Ne? Also was ist für den wirklich das Thema? Und ich muss es nicht direkt treffen, darum geht's gar nicht.
Nein,
aber
genau.
Eben nicht mit diesem Nonsens antworten oder das, was eigentlich wirklich weiterbringt, sondern ich muss sagen, oh, und jetzt, obwohl du das vielleicht gar nicht so schlimm findest mit diesem Job, den du gar nicht so magst, dass der weg ist, musst du das deiner Family sagen? Das stelle ich mir heftig vor. Was glaubst du denn, wie die reagieren? So, also dass du, ne, dass du wirklich zeigst, ey, ich habe hier wirklich verstanden und ich habe mitgedacht. Und da gibt es auch Forschung zu von Graham Bode, einem Professor von der University of Mississippi zum Thema Marketing-Kommunikation, dass sich Menschen viel eher verstanden fühlen, wenn ein Zuhörer nicht irgendwie nickt oder einfach wie so ein Papagei nochmal alles wiederholt oder paraphrasiert, sondern möglichst deskriptiv die Informationen beschreibt, die er da bekommen hat. Ja, also möglichst präzise, möglichst auch evaluierend sagt, ey, ich habe jetzt hier nicht einfach nur passiv zugehört, sondern ich habe wirklich versucht, vorwärts zu kommen. So, und das machen viele Menschen nicht. Die sind so wie Siri oder Alexa oder dein Hund, ne? Die hören dich zwar, aber die hören nicht wirklich zu. Und die Menschen wollen das Gefühl haben, dass wenn sie dir was erzählen, dass du den Sinn dahinter verstehst.
Ja, ja.
Viel wichtiger als die Details, sagt dieser Professor.
Ja.
Also es geht gar nicht so sehr darum, dass du jetzt genau wiedergeben kannst, sag mal, wie hieß der Chef oder wie lange bist du da nochmal hingependelt oder wohin musstet ihr die Reise canceln, nach Mexiko oder nach Guatemala, sondern dass du verstanden hast, worum geht's dir eigentlich? Ja, vielleicht darum, dass du jetzt deiner Familie diese traurige Botschaft überbringen musst und du noch gar nicht weißt, wie die reagieren. So. Und das ist eben so ein Punkt, wo dann man in der Psychologie, zumindest wenn man Carl Rogers benutzen möchte, von aktivem Zuhören spricht.
Ja, ja.
Und ich weiß, aktives Zuhören, das klingt jetzt wie so eine Floskel, aber wie Carl Rogers das beschreibt, das ist eigentlich sehr, sehr schön. Ich höre die Worte, ich höre die Gedanken, ich höre die Töne, die Zwischentöne des Fühlens, ich höre die persönliche Gewichtung in dem, was du sagst, selbst wenn der Sinn, die Botschaft hinter dem, was du sagst, vielleicht dir gar nicht so bewusst ist oder unter irgendwas versteckt wird. Und dass ich halt wirklich versuche, an das zu kommen, was du ausdrücken möchtest.
Ja, und ich glaube, der Gamechanger ist da, wenn wir jetzt langsam schon mal die Fühler ausstrecken in, wie können wir was ändern, dann ist da wirklich der Gamechanger der Vorsatz, der Wunsch, wirklich zuzuhören. In dem Moment machst du ja schon vieles anders. Also wenn du mit jemandem sprichst und er sagt dir, ich muss dir mal was erzählen, und dass du dann innerlich für dich ganz klar machst, ich höre jetzt wirklich zu. Ich konzentriere mich, weil zuhören kann ja auch ganz schön Arbeit sein. Aber ich lasse mich darauf ein. Und wenn du, sag mal, über diese erste Klippe hinweg bist, dann hast du ja schon viel erreicht. Dann machst du wahrscheinlich selbst intuitiv schon vieles richtig.
Ja. Ja, ich glaube, das wäre genau der Anspruch, den du aufbauen musst. Ne?
Also dieser Vorsatz alleine. Ich gebe mir jetzt mehr Mühe, wirklich zuzuhören.
Ja, ich weiß nicht, ob das, verstehe.
Dass es nicht so ein Zufallsprodukt ist, meine ich.
Dass es nicht so ein Zufallsprodukt ist, auf jeden Fall. Aber ich denke manchmal so mit so Vorsätzen ist das nachher wie so ein Diätvorsatz, das packst du nicht. Ich glaube, dass man sich einen Gefallen tut, und das wäre mein Punkt dazu, dass man noch vielleicht einen Zusatz dazu packt. Also zudem, ich nehme mir das überhaupt mal vor, ich glaube, da bin ich total bei dir, aber ich glaube, wir bräuchten noch einen Schritt weiter, um zu sagen, dass es auch funktioniert, und das wäre für mich Neugier. Du weißt, ich weiß auch von dir, wir sind beide Neugier-Fans.
Ja.
Da steckt ja schon das Wort Gier drin. Für mich ist immer so das Bild, dass wenn man irgendwann so in der Liebesbeziehung oder auch vielleicht mit Blick auf die Welt seine Neugier verloren hat, dass die, wie wenn sowas eingerostet ist, aber von mir auch wieder freigeschrubbt werden kann. Und dann strahlt die irgendwann wieder und hat ihren Glanz zurück. Und dann ist das etwas, wo ich glaube, dass man tatsächlich diese Neugier zu etwas machen kann, was dich dann antreibt. Und wo du dich nicht ermahnen musst und einen Vorsatz brauchst, sondern wo du sagen kannst, Zuhören braucht Neugier. Richtig zuhören braucht Neugier.
Ja, das sind ja alles so Voraussetzungen. Also einmal der Wunsch, der Vorsatz, gut zuzuhören. Dann ja eben der Antrieb, die Neugier. Und dann kommen aber noch Dinge hinzu, wo du dich dann wirklich verbessern kannst. Und es ist einem ja nicht angeboren, immer richtig zuzuhören.
Nee, klar.
Und wie wir bei vielen anderen Themen ja auch schon gesagt haben, sowas kann man trainieren, wie man alles Mögliche trainieren kann. Und vielleicht ist ja im Laufe des bisherigen Lebens auch vieles verloren gegangen, auch an Konzentration auf Gespräche. Vielleicht hast du auch schlechte Angewohnheiten dir unbewusst antrainiert beim Zuhören. Und je bewusster du dir das machst, umso besser. Ne? Und da gibt's ja so ein paar Sachen, die kann man ja wirklich auch berücksichtigen. Dass du eben im Gespräch Gefühle reflektierst. Das wäre jetzt so das erste Ding, was ich mir nochmal bewusster machen würde. Dass du sagst, du fühlst dich jetzt bestimmt genervt, wenn der andere was gesagt hat. Oder das macht dich bestimmt wütend. Sowas. Dadurch gibt's eine Rückkopplung, dass du auch wirklich an der Stelle emotional mit eingestiegen bist.
Ja? Ja.
Das wäre so ein erster Hebel, den man zusätzlich noch anwenden kann. Das ist ja nicht wie Atmen, und das ist ja vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir uns allen klar machen. Das ist nicht selbstverständlich, dass du immer gut zuhören kannst. Manchmal muss man sich wirklich auch bewusst drauf einlassen. Und das geht vielleicht im Alltag oft verloren.
Ja, da bin ich total bei dir. Und nochmal für mich der Punkt Neugier, ich glaube, der schließt sich gar nicht aus, sondern würde ich eigentlich am liebsten daran anschließen. Eigentlich ist so dieses wissenschaftlich Denken, ne, die Dinge verstehen wollen.
Ja.
Das ist uns angeboren. So kommst du auf die Welt. Also ein Kind rennt ja los und kennt erstmal nichts und muss alles entdecken. Und wir sind so neugierig am Anfang unseres Lebens.
Genau,
über die kleinsten Kleinigkeiten. Weißt du noch, als wir über diese Feuerwanzen gesprochen haben, diese roten Käfer, wo ich dir gesagt habe, ey, die, als Kind habe ich die immer gesehen. Und jetzt als Erwachsener achte ich da gar nicht mehr drauf. Und dieses neugierig sein, richtig hinhören, wenn du deine Fragen von einem Erwachsenen beantwortet bekommst, weil du wirklich verstehen willst. Ich glaube, das ist was eigentlich in uns drin ist und was wir dann irgendwann einrosten lassen, verlieren lassen.
Und deswegen spreche ich auch von Training.
Genau. Ja, richtig, richtig. Und da möchte ich nochmal dringend zu einladen. Gibt es eine super spannende Studie zu von der University of Chicago. Die haben hunderte von Bus- und Zugpendlern zufällig am Bahnsteig, meine ich, haben die abgefangen, wenn ich mich richtig erinnere, und dann haben die einsortiert zufällig in drei Kategorien. Pass mal auf, wenn du jetzt gleich dann in deiner S-Bahn sitzt, dann setz dich mal alleine hin. Kategorie Nummer 2, mach das, was du einfach normalerweise machen würdest, wenn du hier pendelst. Und Kategorie Nummer 3, komm mal ins Gespräch mit einem Fremden. Ja, und jetzt fragt man also die Leute, ja, was erwartet ihr denn davon? Wann werdet ihr besonders produktiv sein oder besonders zufrieden sein? Und dann sagen die halt alle, ja, klar, wenn ich das mache, was ich immer mache, oder eben wenn ich da alleine fokussiert sitze. Das Spannende ist jetzt aber, die Menschen, die eben dazu eingeladen wurden, mal mit einem Fremden zu sprechen, die waren nachher die zufriedensten nach diesem Pendeln.
Ja,
ne? Und die hatten auch nicht das Gefühl, dass sie sich von ihrer Arbeit abgehalten haben, die sie sonst getan hätten, sondern die waren glücklich danach. Während die Leute aber trotzdem eigentlich alle vorher sagen, nee, jetzt mit irgendeinem Fremden da sprechen, das will ich ja eigentlich gar nicht. Und das wird irgendwie bestimmt komisch, so, das wird irgendwie so ein stranger Moment.
Ja,
ne? Aber das passiert eben nicht. Und ich Ich denke, wir müssen uns klar machen, dass das Ungewisse, ich höre jetzt jemandem zu, ob das jetzt eine Freundin ist, die mir was erzählen könnte, was ich vielleicht noch nicht gehört habe oder was ich vielleicht noch gar, wo ich sowas Unbewusstes das gar nicht wissen will, oder ob das jemand Fremdes ist, dass wenn wir uns da eine Neugier bewahren, die mal als Kind in uns drin war, dass das eben kämpft gegen einen anderen Teil in uns, der eher so auf dem Trichter ist, was ich schon kenne, ist gut für mich, so als Überlebensmechanismus in deinem Kopf ab einem gewissen Alter, weil das habe ich schon immer so gemacht und das hat mich nicht umgebracht. Deswegen bleibe ich da gleich. Und neugierig sein ist, glaube ich, ein ganz, ganz zentraler Part vom Zuhören. Aber man muss den manchmal wahrscheinlich so ein bisschen entrosten und sich darauf einlassen. Und ich für mich selber merke das total. Ich bin viel, viel, viel jetzt alleine unterwegs.
Ja.
Weil ich hier abends dann auch mal Ruhe brauche, dann gehe ich alleine was essen. Oder weil ich, weiß ich nicht, jetzt letztens war ich alleine in Deutschland auch viel in Städten unterwegs. So. Und ich bin überhaupt niemand, der dann jetzt einfach so mit Leuten anfangen würde zu quatschen. Aber wenn ich das dann mal mache.
Ja.
Und ich mich eben bewusst hier auch motiviert durch sowas darauf einlasse, dann merke ich plötzlich, oh krass, da kann ich meine Neugier, die eigentlich bei mir stark ist, nochmal ein bisschen polieren, ne? Und dann merke ich, boah, da kommt doch irgendwie was Interessantes. Ich glaube ganz oft, wenn man so denkt, ey, ich höre jetzt jemandem zu und das könnte langweilig werden oder es ist ein langweiliger Mensch, dann ist das eigentlich, bist eigentlich du das Problem, ja, weil du falsch zuhörst.
Genau. Und da muss eben das Umdenken stattfinden. Dann, das liegt oft eben an dir. Weil du dich falsch aufs Gespräch einlässt, weil du vielleicht nicht nachfragst. Und überhaupt mit jemandem, mit einem Fremden ins Gespräch zu kommen, die sicherste Methode ist, immer eine Frage zu stellen.
Ja.
Und ist es heute warm genug oder ist es heute kalt genug? Und schon passiert ja eine Aktion. Und dann, aber ja, du bist ja also super neugierig. Also können wir gar nicht vorstellen, dass du mal irgendwo nicht fragst.
Ja, aber manchmal muss ich dann so den ersten Schritt mich dann trauen. Weißt du, das ist dann, also ich bin einerseits neugierig, ja, aber ich bin auch irgendwie dann vielleicht manchmal zu schüchtern, um jetzt einfach so einen ganz fremden, und das finde ich eigentlich schade. Zum Beispiel gestern saß ich hier in so einem total süßen Italiener am Tresen und da saßen dann irgendwann so ein paar ältere Businessfrauen neben mir und die haben sich unterhalten und irgendwann dachte ich so, das ist eigentlich ganz interessant, was die erzählen, aber da traue ich mich da nicht. Und das wäre eigentlich für mich so genau der Punkt zu sagen, hey, was meinst du, was du da allein mit Zuhören mitgenommen hättest? Ne?
Und das, die wären wahrscheinlich begeistert gewesen, wenn du gesagt hättest, sorry, ich habe hier gerade so ein bisschen zugehört, interessiert mich total.
Ja,
das ist natürlich das Entree immer wichtig, aber als jemand, der das im Leben hart lernen musste, über diese Hürden immer wieder zu springen, weil zu schüchtern, weiß ich, dass es fast immer gut ankommt, wenn man nicht allzu dämlich fragt.
Oder wenn man überhaupt nicht fragt. Und das ist vielleicht noch ein weiterer Pinselstrich hier in unserem Kunstwerk des guten Zuhörens. Ja. In dem Buch beschreibt die Autorin von Gesprächen mit dem CIA-Chefverhörer, wie sein offizieller Titel ist, McManus. Also ist er mittlerweile, glaube ich, nicht mehr, der ist irgendwie in Rente. Aber das war da irgendwie so der Star-Verhörer, wenn es um irgendwie krasse Terroristen geht oder irgendwelche Verbrecher. Und sie sagt dann, dass dieser McManus von sich selber aber sagt, ich war eigentlich nie gut da drin, Menschen zu verhören.
Ach.
Also ich weiß, was das ist, ne?
Ja.
Aber wenn ich irgendwie jetzt so versuche, mit meinen krassen Fragen alles aus dir rauszuholen, dann wirst du mir schon irgendwas erzählen. Aber ist das jetzt verlässlich? Kann man das für bare Münze nehmen? Und dann sagt er, nee. Und er sagt, ihn so als dann wirklich erfolgreichen Verhörer die Kunst darin besteht, nicht zu verhören, sondern zuzuhören. Und das fand ich erstmal komisch, weil ich dachte so, was ist jetzt der Unterschied zwischen Verhören und Zuhören? Aber denk mal an so Momente, wenn du jetzt jemanden kennenlernst und dann machst du es, also sagen wir jetzt mal, ich hätte dann gestern diese Frauen angesprochen, dann hätte ich so gefragt, und was macht ihr denn so beruflich? Wo wohnt ihr denn hier in der Stadt? Wohnt ihr in Brooklyn oder in New Jersey? Wo seid ihr denn hier auf die Schule gegangen? Seid ihr eigentlich verheiratet? Das ist Verhören.
Ja, ja.
Ja, und das ist nicht Zuhören.
Ja, okay, verstanden.
Und dieser CIA-Verhörer sagt, ich bin eben kein Verhörer, sondern im Idealfall bin ich ein Zuhörer, und beschreibt dann eine Szene, fand ich ganz spannend, mit einem pakistanischen Nuklearforscher, Sultan Bashir ud-Din Mahmud, wo es darum ging, herauszufinden, ob der sich mit Osama bin Laden getroffen hatte. Und das kurz nach 9-11,
ja.
Als, kannst du dir ja vorstellen,
ja, ja.
Die Situation sehr, sehr angespannt war.
Hoher Druck, und man will schnell ein Ergebnis, ja.
Genau, und da könnte man jetzt ja denken, den musst du jetzt mit viel Druck verhören. Aber dieser McManus sagt dann, ich habe eigentlich einen ganz anderen Weg gewählt. Und zwar, indem ich einfach sehr, sehr, sehr lange und für ihn, wie er sagt, auch sehr erhellende Gespräche mit ihm über diese African-American Experience gemacht habe. Also er hat ihm dann ganz, ganz viel erzählt, zum Beispiel über das Civil Rights Movement in den USA, ja. die Schwarzen in Amerika, und sagt, der wusste mehr über amerikanische Geschichte als ich. Und durch dieses Zuhören und dem, in dem Fall ist es natürlich mit einer krassen Berechnung dahinter, aber das ist, funktioniert das für mich eigentlich, die Einsicht, dem anderen das Gefühl geben, ey, du kannst mir das erzählen.
Ja,
hat
ja.
Er den am Ende einfach gefragt, wem würdest du denn jetzt das berichten, worum es hier geht? Nämlich hast du diesen Osama bin Laden getroffen. Würdest du das mir oder denen erzählen? Und denen, das ist dann der Feind. Das ist dann irgendwie, weiß nicht, der Geheimdienst oder die anderen. Und, dann hat er halt angefangen zu erzählen und hat sich geöffnet. Und ich fand diese Idee, dass ich will dich nicht verhören, sondern ich will dir zuhören.
Ja, ja, ja.
Raus jetzt mal aus so einer 9-11 Terroristenverhörung rein ins Private und dann eben zu sagen, ich will dich nicht verhören mit solchen Fragen wie, was machst du denn beruflich und bist du verheiratet, sondern dass ich tatsächlich sage, ich will dir zuhören und ich will wie bei den Leuten, die da pendeln in dieser U-Bahn, ne, da wirst du ja auch nicht mit einer Frage reingehen, die wie so ein Verhör ist, ey, was machst du denn beruflich, sondern du wirst mit irgendeiner Kleinigkeit starten und dann halt eben anfangen, zuzuhören, eine Tür aufzumachen. Das fand ich nochmal einen sehr, sehr schönen Gedanken.
Ja, finde ich auch. Jetzt gehen wir mal aus der Vorhersituation raus, nehmen so ein erstes Date. Aber jetzt nicht so ein krampfhaftes, sondern ein gelungenes. Da wird man ja, ja. Auch richtig zuhören, was hat dein Gegenüber zu berichten, anstatt deine 20 Fragen abzuarbeiten. Das ist ja dann so der große Fehler für jemanden, der vielleicht noch unsicher in solchen Situationen ist. Der macht sich so einen inneren Fragenkatalog oder vielleicht hat er den auch aufgeschrieben.
Ja.
Eine Freundin erzählte mal, dass sie eigentlich einen netten Abend hatte, aber der Typ hat so quasi alle 10 Minuten hat er irgendwas aus diesem Katalog. Hat dann so mittendrin einfach gesagt, Lieblingsfilm.
Ach so, ich dachte gerade, hä?
Dann,
ach so, oh Gott.
Dann 20 ach, Minuten weiter, Scheiße. Vielleicht noch so ein Drink dazu, einen Strohhalm noch im Mund und dann Lieblingsinsel.
Okay.
Nach 2 Stunden konnte ich nicht mehr.
Ja, aber wir lachen jetzt, aber ich glaube, wir haben uns alle auch schon mal dabei ertappt, dass man das so, ja, okay, krass, dass man das ein bisschen netter formuliert doch gemacht hat, ja.
Genau, und wenn wir jetzt das Gegenteil davon nehmen, ist, du kommst ins Gespräch und nimmst das Gehörte und fragst danach.
Ja.
Und schon entwickelt sich ein ganz anderes Gespräch.
Ich habe das so gelernt bei den In-Extrem-Köpfen. Aufzeichnung.
Ja.
Da war ganz oft, dass ich mir natürlich vorher viele Gedanken gemacht habe. Ne? Also ich erinnere mich an Natascha Kampusch. Die war 10 Jahre, wenn ich mich nicht vertue, gefangen in diesem Kellerverlies und hat sich befreien können, als sie 18 war. Wenn man sich da, also die war als Kind, bis sie volljährig ist, da gefangen.
Wahnsinn.
Wahnsinnsgeschichte. Ja. Ich hatte mir ganz viele Fakten dazu durchgelesen. Ich hatte mich mit dem Entführer auseinandergesetzt. Ich habe das alles so durch. Und dann fangen wir an zu reden und irgendwann ging es überhaupt nicht mehr darum, sondern es ging vielmehr um dieses Thema, dass sie sagt, der wirkliche Albtraum hat danach angefangen, weil sie in eine Welt kommt, wo die Leute ihr nicht glauben, wo die sagen, wie kannst du kurz nach deiner Befreiung so stark und selbstbewusst ein Interview geben, da stimmt doch was nicht. So, ja, und ne, ja, dann beschreibt sie diesen Hass im Internet und diese Nachricht, und du merkst plötzlich, Da war für mich so, dass das mit dem Zuhören richtig gut geklappt hat, weil ich mich komplett gelöst habe von irgendeiner Agenda oder von irgendeiner Vorstellung. Und wenn ich das auf meinen privaten Kontext übertrage, wie oft führt man so Gespräche, wir haben es eben schon gesagt, und denkt, ich weiß eh, was du sagen wirst. Oder, ey, du redest hier nur 150 Wörter pro Minute, mein Superbrain könnte aber 300 verarbeiten, mach mal hinne. Und dann entsteht eben kein echtes Gespräch und das ist eben kein Zuhören. Das finde ich total gut, was du gesagt hast. Solche Fragenkataloge, ob jetzt im Date, bei einer Terroristenbefragung oder in einem Interview, ich glaube, sich davon zu lösen und sich dann zu trauen, das kann ich nur allen raten, die im Journalistischen arbeiten. So, man ist gut vorbereitet und das gibt einem Hilfe, um dann vielleicht auf Punkte zu kommen, die man sonst übersehen würde. Aber hör wirklich zu. hör echt zu. Und auch wenn das nur nachher ein 1 Minuten 30 O-Ton fürs Radio ist, hör echt zu, weil man merkt sonst auch sofort, dass das kein echtes Gespräch ist.
Ja.
Ja. Oh. Ja. Hast du noch einen, ich hasse noch eine Sache, die ich noch hier zum Schluss hier mitgeben wollte. Hast du noch, kannst du mir noch kurz zuhören?
Ich bin hoch fokussiert. Du bist ja endlich mal ein Gespräch diese Woche, wo mir mal einer zuhört.
Die Signatur unter unser, das Bild, das Ölgemälde vom guten Zuhören zu malen. Und zwar für mich weg mit Vorurteilen. So, also, ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ah, das ist auch schwierig, ne? Schwer. Auch da braucht man Training.
Ich saß im Urlaub, saßen wir in diesem kleinen Dorf da in Südfrankreich und neben uns am Tisch saß ein Typ, der hatte ein T-Shirt an, da drauf stand, ich bin Secondhand Vegetarier. Und da war da so eine Kuh gemalt, die frisst Gras und am Ende in so Piktogrammen frisst irgendein Männchen, wie so dieses Klo-Männchen auf so einer Herrentoilette, frisst dann die Kuh.
Ja.
Für mich ist in so einem Moment die Messe gelesen. Ich lehne das so sehr ab, gar nicht, weil ich denke, ey, du musst Vegetarier sein, ist mir völlig egal. Aber ich einfach denke, wenn du denkst, dass dieses T-Shirt irgendwie lustig oder... Und ich weiß nicht, ob du es auch manchmal hast, also dass du so Leute so siehst und die wegen so Holzuhr, Spikeball. So, und ich jedes Mal denke ich dann, Windscheid, wie dumm und falsch. So, also man muss sich, finde ich, so oft so ermahnen, nicht aufgrund von so einer Sache wie, ach, der wählt jetzt eine, ja, vielleicht machen wir es mal auch so drastisch. Okay, der wählt jetzt die AfD. Was mache ich jetzt mit dem? Rede ich jetzt nicht mit dem, wenn ich den privat treffe? Frage ich den nicht? Will ich den nicht verstehen? Und so sehr ich das selber immer wieder in mir hab, und das mit dem Vegetarier-T-Shirt ist jetzt eine Nummer drunter natürlich, so sehr muss ich mich dann immer wieder ermahnen, die Psychologie ist die Wissenschaft vom Verstehen wollen. Dann denke ich mir oft, ey, wirklich zuhören heißt auch weg mit Vorurteilen. So nicht, ich weiß schon, was du sagen wirst, wenn du jetzt als alter weißer Mann mit mir sprichst. Oder das hat die Autorin unglaublich schön gesagt, wenn sie so Sätze liest wie oder hört wie, ich spreche jetzt hier als weißer Mann oder ich spreche jetzt als POC oder ich spreche jetzt als Heterosexueller oder Bisexueller, dass sie sagt, hau ab, das geht nicht. Du kannst nur für dich selber sprechen. Weil vielleicht bist du ja ein weißer Mann, aber gleichzeitig bist du evangelisch und Vegetarier und fährst gern Motorrad und spielst gerne Spikeball, aber hast Holzuhren. Also allein wie viel nach der ersten Kategorien, die du vielleicht gehörst, weißer Mann, dann an Varianz entsteht, macht es unmöglich, dass ich einfach sage, ich weiß schon alles über dich. Und ich glaube, das ist etwas, wo ich finde, gerade in dieser Zeit, wir uns dringend immer wieder ermahnen müssten, zu sagen, ey, hör auf aus so einzelnen Sachen, wie jetzt irgendeinem T-Shirt, was dir nicht passt, oder eine Holzuhr, oder jemand trägt, zu denken, ich meine jetzt bei der Holzuhr, meine ich das ironisch, aber bei dem T-Shirt, das wäre wirklich sowas, wo ich sagen würde, ey, mit dir kann ich nicht an einem Tisch sitzen, was soll dieses Scheiß, so, und wie dumm ist das? Weißt du?
Ja, und das sollte man auch als Übung mal nehmen, auch auf Leute zuzugehen, die offensichtlich erstmal genau nicht so sind, wie man das gerne hätte.
Ja. Ja. Ja, gut, bei Spikeball ist Schluss, aber sonst.
Theoretisch, aber das.
hast du das als, wenn sagen wir mal, du jetzt als Atze diese Figur, so, Proll aus dem Ruhrpott, könnte man ja jetzt so denken oder sagen. Ich meine, was heißt, ist ja auch ein Image, was du immer wieder oder auch ist ja auch Teil dieser Figur, was du immer wieder auch auf der Bühne auch machst. Wie begegnet man dir da dann? Wie hört man dir dazu?
Das ist natürlich jetzt durch betreutes Fühlen viel besser geworden. Also seit 4 Jahren. Schon, das ist wirklich sehr erfreulich. Aber ich hatte oft auch nicht den Ehrgeiz, meine Gegenüber vom Gegenteil zu überzeugen. Aber wenn ich, so viel Eitelkeit habe ich dann doch, dass es mir im Moment ganz schön gut tut, dass ich auch auf andere Themen angesprochen werde.
Aber da war das.
Aber es war lange so, dass ich komplett in dieser Schublade war und zu bestimmten Dingen auch in Talkshows gar nicht angesprochen wurde.
Ja.
Oder ich werde nie vergessen, das erste Buch und dann kam Ute, was wir rausgebracht haben, dass Bettina Böttinger mich ankündigte in der Sendung, Atze Schröder hat ein Buch geschrieben. Herr Schröder, wir wussten gar nicht, dass Sie schreiben können.
Ist so?
Ja, und dann habe ich, also einerseits hat es mich verletzt, andererseits habe ich gedacht, naja, hast ja auch selber eingebrockt, ne?
Mhm. Mhm.
Durch diese Figur. Aber naja, es hat sich ja viel getan.
Ja, aber ich, also.
Aber du hast ja speziell danach gefragt. Ja, war schon so, dass ich abgestempelt war. Natürlich landet man in Schubladen, wenn man die Art von Comedy macht, die ich mache. Und ja, über Wien kann ich auch gut damit leben.
Ja, ja, aber ich dachte dabei, jetzt nehmen wir mal an, ich fänd jetzt diese Art von Comedy, du machst, total furchtbar. Und ich fände auch diese RTL-Figur total furchtbar. Und ich würde da sitzen und sagen, ja, der kann ja auch nicht schreiben. Und was weiß ich noch Sonstiges, da man da überheblich sagen kann. Das wäre ja alles fein. Aber dann müsste ich doch irgendwann erkennen, aber das wird eben auch nur ein Teil von dir sein, so wie das bei anderen Personen auch ist, ne? Und gerade die, die ich vielleicht besonders ablehne, da dann zu erkennen, wenn ich jetzt mit dem da sitzen würde und dem 2 Stunden wirklich zuhören würde, mit allem, was wir heute gesagt haben, wie würde ich danach auf diese Person gucken? So, das, ja.
Ja, ja.
Das glaube ich.
Aber das sind, mit diesem Rucksack sind wir ja alle unterwegs. Mit Vorurteilen, mit wie du kommst gegangen, so wirst du empfangen. Und du hast ja auch immer nur die eine Chance für den ersten Eindruck.
Ja.
Ne, der lässt sich ja vielleicht später revidieren, aber das ist ja erstmal eine Strömung, gegen die du anrudern musst.
Ja.
Ist eben so. Und ja, deshalb, bevor man irgendwo reingeht, so wie du jetzt vielleicht abends in irgendwelche Cocktailbars oder wo auch immer du die Leute triffst oder Restaurant, ja, komm da mal nicht so blöd rein. Das klingt jetzt einfach so absolut volkstümlich. Aber es hat was. Wenn, kommst du mit einem verärgerten Gesicht rein und so abwesend, bist du natürlich gleich ganz anders eingeordnet, als wenn du vielleicht mit einem freundlichen Gesicht oder lachend den Raum betrittst.
Ja, aber auch nochmal andersrum, wenn einer da grummelig reinkommt oder mit einer Lockenfrise und einer engen Hose, ja, Jeans und Cowboystiefeln, ja, dann piekst dein Hirn, dass das sagt, komm, dem höre ich jetzt auch mal zu. Und das sind doch im Zweifel dann die interessantesten Gespräche. Also ich glaube, dieses erzähl mal, oder nimm dich und deine Meinungen mal zurück. Du musst dich ja gar nicht, ja, in dem Gespräch zurücknehmen, ja, sondern nimm dich und deine Meinung und deine Geschichten vielleicht mal zurück und hör mal wirklich zu. Es gibt so diese Legende wohl von einem Dick Bass, das ist so ein Sohn von so einem Texas-Ölbaron. Und der hat so ganz tolle Bergtouren wohl immer gemacht und ist überall hochgeklettert und erzählt dann davon jedem, der irgendwie in der Nähe ist. Und dann sitzt er wohl im Flugzeug und labert den Typen neben ihm die ganze Reise über voll, nachdem er ihm die Hand gegeben hat und mit so einem breiten texanischen Akzent Hallo gesagt hat, wie er auf dem McKinley war und auf dem Everest. Und ganz am Ende dieses Fluges, als das Flugzeug schon gelandet ist, sagt er, sorry, wir haben uns ja noch gar nicht richtig vorgestellt. Mein Name ist hier irgendwie Dick Bass. Und dann sagt der Typ neben ihm, ja, passt schon. Mein Name ist Neil Armstrong. Nice to meet you. Und, oh. Und du denkst so, yo, das, ja, nimm dich zurück, nimm deine Vorteile zurück, nimm vielleicht auch deine Geschichten zurück und hör mal zu. Das ist zum Beispiel auch was ich oft denke, wenn ich mich beobachte beim Zuhören. Wie schnell fällt man in so Muster rein, dass man erstmal von irgendwelchen kleinen Erfolgen erzählen möchte oder seine Geschichten kundtun will? Vielleicht auch, weil man merkt, ey, wann hat mir eigentlich das letzte Mal jemand richtig zugehört? Und jetzt habe ich hier endlich mal ein offenes Ohr. Aber ich, je öfter ich mich ermahne, erzähl weniger von dir und hör mehr zu, merke ich, nicht das Schweigen ist Gold, du hast es eben so schön gesagt, sondern das Zuhören ist Gold und da wird dann ein Schuh draus.
Ja, und es winkt eine starke Belohnung, weil oft ist es so, wenn dein Gegenüber mal richtig zu Wort kam und so richtig von sich erzählen konnte, er hinterher wirklich auch den Eindruck hat, dass er ein sehr, sehr gutes Gespräch geführt hat.
Ja, ja. Atze, Atze, ja. Die Kunst des guten Zuhörens.
Zeit, dass wir uns mal richtig unterhalten.
Dass wir mal richtig die Hosen runterlassen. Was die wenigsten wissen, ich nehme jede Folge ohne Hose auf, weil es für mich immer so ist hier. Metaphorisch.
Aus Respekt.
Apropos Respekt, jetzt muss ich dir das noch erzählen. Ich bin hier durch New York spaziert und dann irgendwann dachte ich so, was muss man denn in New York mal erleben? Als ich so einen Abend frei hatte, habe ich Google angeschmissen, habe nachgeguckt, so irgendwie Top 10 Things to Do in New York, und dann gab es solche Webseiten, die das so, so Werbewebseiten, und dann ploppte da auf ein Musical und ich war in diesem Musical, aber ich habe den Namen vergessen. Was mich als einziges interessierte, war die Person auf dem Titelbild dieses Musicals, Daniel Radcliffe. Und ich dachte, Moment, dieses Harry Potter Musical habe ich ja schon gehört. Ich habe bisher nur Furchtbares davon gehört. Ich bin sowieso also Musical ist wirklich für mich Anti. Dass ich kann dem gar nichts abgewinnen. Vielleicht muss ich auch da nochmal hin. Sondern sehe ich jetzt aber Daniel Radcliffe live on stage Broadway-Musical. Ja. Und da denke ich, das kann ja nicht sein, weil Daniel Radcliffe ist ein Weltstar, so heftig berühmt. Ich weiß, dass irgendwelche Superstars in Las Vegas, wie Beyoncé auftreten. Aber hab dann weiter gegoogelt und sehe, das stimmt. Also der ist tatsächlich da. Und die Premiere der ersten Preview wäre in 2 Tagen. Jetzt war ich also voll im Harry Potter Modus, hab dann diesen Daniel Radcliffe, weil ich nochmal gucken wollte, in welchem Theater. Das ist einfach Daniel Radcliffe New York in die Google-Suche eingegeben. Und dann ploppt bei irgendeiner, weiß ich was, Promi-Seite auf, dass Daniel Radcliffe irgendwie seine Wohnung XY in London verkauft hat. Ich weiß nicht mehr die Details. Und jetzt jedenfalls in New York, in Greenwich Village heißt es, glaube ich, hier in auch ein Teil von Manhattan, ein Haus gekauft hat, ein Townhouse. Und jetzt, wie es in den USA so ist, gab es natürlich einen Google Maps Link zu diesem Haus.
Ja.
Und ich war platt, ich war schwach.
Du konntest nicht widerstehen.
Ich bin dann dahin spaziert. Ja. Und ich habe jetzt natürlich nicht geklingelt oder mich vor das Haus gestellt, aber ich muss gestehen, daran vorbeigegangen zu sein und so ein bisschen über die Hecke gelinst zu haben und fühle mich jetzt schlecht, weil das, finde ich, ist eigentlich unfair, der arme Mann. Das war dann mein erster Harry Potter Moment und dann ließ mich das nicht mehr los und ich habe mir ein Ticket gekauft, was natürlich eigentlich alles ausverkauft war, aber ich bin dann einfach zu diesem Theater, Hudson Theater hingegangen und habe die Frauen im Schalter gefragt, haben sie vielleicht noch ein Ticket für heute Abend? Und da meinte sie, es ist die Premiere und so und es ist die allererste Preview, die treten zum ersten Mal jetzt hier öffentlich auf und ich dachte, boah, nein, shit. Und dann meinte sie, aber wissen Sie was, hier ist gerade noch ein Ticket frei und das ist sehr weit vorne. Und weil es jetzt 2 Stunden bis zur Show ist, dürfen wir das hier zum reduzierten Preis verkaufen. Ich habe eben ein Ticket in dieser Kategorie für $500 noch verkauft heute Nachmittag. Und ich so, alles klar, okay, ich nehme das. Und dann habe ich $269 für ein furchtbares Musical bezahlt. Also ich, wie gesagt, bin überhaupt kein Musical-Fan. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber ich habe Daniel Radcliffe als Hauptdarsteller in diesem Musical singend auf der Bühne gesehen. Und was soll ich dir sagen? Ich wusste nicht mal, dass er singen kann. Ich finde, er kann es absolut okay. Also war jetzt nicht herausragend, so wie ich das beurteilen kann als Laie, aber ich fand es absolut okay. Und vor allem, und das war das Allerschönste, hast du dem komplett diese Freude da angesehen? Der wird es ja sicherlich nicht machen müssen. Der muss jetzt bestimmt nicht machen, weil er broke ist, sondern du merkst einfach, ey, der hat da Bock drauf. Und wie der am Ende, als dann die Amerikaner rasten so aus bei diesen Live-Shows. Ich dachte, wenn du bei Netflix so eine amerikanische Comedy-Show guckst, dass das irgendwie fake ist, dass diese ganzen Klatscher eingespielt werden. Nein, mit Sekunde 1 sind die am Start. Die applaudieren, die geben Szenenapplaus, die lachen sich tot. Und ich fand das so positiv, weil es mir überhaupt nicht gefaked vorkam, sondern einfach die genießen, saugen diese Live-Atmosphäre so auf. Und dann kommt der raus und alle rasten aus. Und ich denke, du siehst gerade deinen Harry Potter Star. Das hat natürlich nichts mit Harry Potter zu tun, aber er sieht leider einfach wirklich hundertprozentig so aus, auch immer noch. Wenn man nah genug dran saß, konnte man auch sehen, dass auch alle diese Blicke, wenn es eine traurige Szene war, sieht's aus, wie als Sirius gestorben ist. Und wenn er sich freut, ist es wie wenn er das Quidditch gewonnen hat. Und ich war einfach so in meiner Kindheit wieder drin. Ich wäre so gern mit ihm danach in sein Haus gegangen und hätte ihm einfach 8 Stunden zuhören können. Er hat mich leider nicht gesehen.
Den Nacken massiert.
Ja, aber das war schön.
Sag mal, dein Gefühl, als du rauskamst.
Mein Gefühl, als ich rauskam.
Freude, Euphorie.
Die war einfach schön. Ich war gar nicht so hochgepitcht. Auch wenn der Abschlussapplaus war Wahnsinn und laut und wie gesagt, es war einfach schön. Es war schön, so zu sehen, wie sehr der da sein Handwerk mag und wie ich fand, wie gut er das macht. Ich habe immer gedacht, boah, der wurde halt gecastet, weil er so aussieht. Aber ich fand echt, dass er da jetzt auch ganz gut geschauspielert hat. So. Und es war einfach schön. Und das Theater war schön und Bühne, weißt du, mag ich eh. Und ich sitze vor allem auch gerne selber im Publikum. Und ich dachte mir, wir Deutschen könnten uns davon noch ein Scheibchen abschneiden, dass wir auch, wenn Leute live was... Also vorher kam die Regisseurin auf die Bühne und meinte... Eine Preview ist vielleicht der Moment, wo ihr ganz besonders nah an so eine Performance rankommt und ihr seid hier mit im Raum und ihr wirkt mit auf die Bühne. Und du denkst so, wie soll ich jetzt hier auf Weltstar Daniel Radcliffe wirken? Aber wenn der rauskommt, du merkst, ich kann jetzt hier mitklatschen, ich kann jetzt so klatsch, klatsch, aber ich kann auch meine Hände hochnehmen wie alle anderen im Raum und so richtig laut klatschen und das mitfeiern, dann entsteht ein ganz anderer Vibe. Und das war noch da. Und das war sehr schönes Gefühl.
Teil eines Musicals.
Ich hab quasi einen Abend neben Harry Potter gesessen. Fast. Ja.
Boah, erst Oxford. dann Radcliffe. Also ganz, jetzt kriegst du noch 30 Sekunden, mir zu erklären, was ein Muggel, ein Muggel
ist. Achso, ein Muggel ist ein Nicht-Magier. Also wir beide sind Muggel, weil wir haben nicht mit, ich glaube, wenn man elf ist, kommt der normalerweise den Brief per Eule aus Hogwarts bekommen, um in die Zaubererwelt eingeladen zu werden.
Ja.
Und dann gibt es noch so Kinder, die haben wie Hermine, die haben Muggeleltern, aber sind trotzdem Zauberer. Dann gibt es noch weitere Mix-Kategorien. Und das ist deswegen wichtig zu wissen, weil meine Interpretation war immer, als Kind vor allem, dass in diesem Harry Potter Buch sehr stark so mit diesem furchtbaren Gedanken Rasse, das fand ich sehr positiv an dem Buch, dass das da so gegengearbeitet hat und halt immer so klar war, die Muggel, mit denen müssen wir zusammenleben, ja, und die sind nicht minderwertig oder so. Also
damit, ja, da keine
so,
Fragen.
So zumindest habe ich es verstanden. Ja, das wäre ein Muggel, und weil du nichts von Harry Potter weißt, bist du eh ein Muggel.
Okay, gut.
Ist aber nicht beleidigend.
Nein. Ich spürte die Zuneigung darin. Gleich heute Morgen. Ja, dann sieh zu, dass du ein ganzes Stück wieder zurückkommst. Ich roll dir hier mental auf jeden Fall schon mal den roten Teppich aus und werde dir auch mental Gürkchen ins Gesicht legen.
Mi amor,
ich freue mich sehr auf dich.
Ich freue mich auch.
Ich vermisse dich auch.
Wir müssen uns wiedersehen und uns wieder mal richtig zuhören. Heute haben wir das sicherlich getan, aber auch nochmal so. Ich sende jetzt jedenfalls Küsse aus New York und freue mich auch, dass wir uns dann hoffentlich ganz bald wiedersehen. Ah, und eine Sache noch, bevor wir ganz weg sind. Wir hatten hier, glaube ich, angekündigt, dass das Thema psychische Fehler kommt. Ein paar Biases haben wir heute auch besprochen, so ist das Fachwort. Das machen wir nächste Woche. Wir waren so brühwarm hier mit diesem Buch jetzt, beide angefixt, ne? Wir sagen euch da draußen allen vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr hier jede Woche eure Kunst des Zuhörens aufbringt und uns in eurem Ohr mit euch rumtragt oder auf dem Sofa liegend über die Anlage hört. Wir würden uns riesig freuen, das haben wir, glaube ich, länger nicht gesagt, wenn ihr uns mal eine Bewertung da lasst, weil dann sehen wir, dass auch wenn wir hier nicht im selben Raum sitzen, ihr als Zuhörer, als Publikum auf uns wirkt, weil das macht was mit uns, wenn ihr uns da was schreibt. Letztens hat uns eine 12-Jährige geschrieben, dass sie jede Folge jetzt seit Corona hört und dass, auch wenn sie noch so jung wäre, war, glaube ich, die Formulierung, ihr die Themen total gut gefallen. Das hat mich sehr gefreut. Wir lesen das also auch durch, und falls ihr diesen Podcast noch nicht abonniert habt, Leute, abonniert ihn, dann wisst ihr immer, wenn eine neue Folge rauskommt. Und Atze und ich, wir haben gesagt, wir werden jetzt auch nochmal wieder öfter Sonderfolgen machen. Da werdet ihr dann...
Es ist nur ein Klick mit großer Wirkung.
Exakt das. Ja. So.
Also, mein Lieber, mach's gut. Ich warte auf
dich. Tschüss, tschüss.
Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.
Ihr lieben Mäuse in unserer kleinen Betreutes Fühlen Community, heute möchte ich euch einladen, mal links und rechts die AirPods rauszunehmen und einen neuen Podcast, euren Horizont zu erweitern, einen neuen Podcast auf eure Hörliste zu packen, und zwar Dudes. Niklas van Lipzig, das klingt schon adelig, und David Martin sind sehr, sehr, sehr schlau und lustig, und deswegen habe ich jetzt hier auch das Van Lipzig mal adelig gemacht. Nein, ganz im Ernst, die beiden machen was, was ich sehr, sehr humorvoll finde, und ich bin sicherlich kein Freund oder kein Mensch, der alles lustig findet, und auch nicht Freund von jedem Humor, aber wie die erzählen, was die erzählen und wie die vor allem auf die Welt gucken, ich glaube, es ist vor allem das, weil das sind jetzt ja Psychologen, wie schräg die auf die Welt gucken, das ist, jetzt hätte ich fast gesagt, einzigartig, das ist auf jeden Fall hörenswert. Und deswegen, wenn ihr Bock habt, Dudes, der Podcast, den gibt es, glaube ich, überall, wo es Podcasts gibt, yo. Und die Folgen heißen so wie Spitzenrespekt, Dümmer als dein Arzt erlaubt oder Espressi Lombardi, Liebesbiss aus Brasilien. Und das fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Es geht um sehr, sehr unterschiedliche Themen. Es geht um sehr absurde Themen, und das mag ein Psychologe. Und deswegen, Leute, hört mal rein. Dudes, der Podcast, dringende Empfehlung. Und ich sage das, weil ich dich schon persönlich getroffen habe letztens und weil wir schon länger hin und her schreiben und weil ich den länger auch bei Instagram folge, was übrigens auch ganz lustig ist. Der Yoga-Lehrer ist ein Meme. Zieht euch das mal rein. Ich will jetzt gar nicht mehr sagen, ihr müsst selber reinhören und ihr müsst selber auf deren Seite gucken. Ist das auch euer Humor oder bin ich jetzt irgendwie alleine ein ganz schräger Typ, der das lustig findet, und ihr sagt dann, was ist Winscheid? Eigene Meinung bilden, Dudes, Niklas van Lipzig und David Martin, hört da überall. Seht ihr überall, tippt's mal in euer Handy ein. Tschüss.